Crop-FM, Ausgabe Nummer 386. Wir schreiben den 2. Februar 2018. Mein Gast heute Abend ist der Journalist und Cannabis-Aktivist Toni Straka und es geht um Hanf. Wem gibt es den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live einschalten kann, Fragen stellen kann, gebe sie sehr gerne dann an den Gast weiter. Und natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, in die Sendung rein zu skypen, einfach den Skype-Account CropFM anrufen und die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter. Man kann mir sehr gerne mailen an cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen in einem Archiv, sind dort frei downloadbar und Archiveinträge können auch natürlich verlinkt werden und ich rufe hiermit dazu auf. Auf der neuen Seite, cropfm 3.0, der Link findet sich auch auf der Startseite relativ weit oben. Bald wird es dann eh freigeschalten werden, aber es ist noch in der Testphase. Aber dort findet man im Archiv auch Links für die Einbettung von Sendungen. Und ja, ich hoffe, dass da reger Gebrauch davon gemacht wird und nicht nur irgendwelche zum Teil doch stark geschnittene YouTube-Schnipsel verlinkt werden. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild ist wie fast immer von Matthias Töpfer gestaltet und es ist großartig gelungen dieses Mal wieder. Wirklich sehr schön. Mehr von seiner Kunst auf Atelier-Töpfer mit OE geschrieben.de oder auch Bilderdämmerung.de. Ja, einfach weitersagen, verlinken, je mehr das hören, desto besser. Oder natürlich, man kann auch spenden, pekuniär quasi. Der Spendenknopf findet sich recht weit oben auf der Startseite. Das Ei mit dem rosa Herz, beziehungsweise auf der neuen Seite dann der Button mit dem orangen Herzen. Und an dieser Stelle großes Danke an alle, die den einen oder anderen schon verändert haben. Und der Cropcom ist ja leider noch nicht fertig. Ich bin dabei, also es kann nicht mehr lange dauern und in den nächsten 2 Wochen hoffe ich, dass ich ihn online stellen kann und ich werde ihn dann auch öffentlich testen und ich hoffe, es finden sich ein paar, die dann mit mir über den neuen Cropcom plaudern. Bitcoins und Co., eine Hiobsbotschaft nach der anderen, drückt im Moment den Preis der Kryptowährung oder Kryptowährungen, die gehen ja alle immer im Tandem auf und ab. Wobei eine Korrektur in ungefähr dieser Größenordnung, das war schon zu erwarten, also das war völlig irre, was in den letzten Wochen passiert ist. US-Behörden nehmen die Bitcoin-Börse Bitfinex ins Visier, einer Bitcoin-Börse in Japan, was eine Hochburg darstellt, wurden durch Hacker Kryptowährungen im Gegenwert von 530 Millionen Dollar entwendet. Neue ICOs, also Initial Coin Offerings, passieren praktisch täglich. Und allerorts wird vor dessen hohen Risiken gewarnt, durchaus zu Recht teilweise. Und nun dreht sich auch noch Europas größter Energiekonzern den Bitcoin, also nun dreht auch Europas größter Energiekonzern den Bitcoin-Minern den Strom ab. So ist auf die Presse zu lesen, der Energieriese Enel hat keinerlei Interesse daran, Strom für die Produktion von Kryptowährungen zu liefern. Auch China will der Branche den Strom abdrehen. Wird aber, glaube ich, nichts helfen. Und trotz allem Ungemach stieg der Preis heute wieder um gute $1,000 nach oben. Zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe. Es kann mehr oder weniger sein beträchtlich, ich weiß es nicht. Es gibt einfach nichts, was sich jemals so verhalten hat wie Bitcoins. Auch der leidige Vergleich mit den Tulpen aus Holland. Nein, es sind keine Tulpen. Es ist eine neue Technologie und keiner kann wirklich sagen, wohin die Reise geht. Jedenfalls Zeit, sich dem Thema ein weiteres Mal ausführlich zu widmen. Und in der kommenden Sendung habe ich daher Fabian Vogelsteller, einen Ethereum-Entwickler zu Gast, der vielleicht Substanzielleres dazu sagen kann, hoffe ich doch, wohin die Reise wahrscheinlich geht. Eines ist jedenfalls sicher, die Revolution der dezentralen Konsenstechnologie, wie ich das gerne nenne, Blockchain ist ja nur ein Teil davon, ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Ja, und Cannabis als Steuerquelle, auf kurier.at gab es da einen Artikel, ich glaube heute kam der raus. Legalisierung würde Österreich rund 200 Millionen Euro an Steuern bringen, behauptet eine Studie. Rund ein Drittel aller Österreicher hat schon einmal einen Joint geraucht. Regelmäßig sind es etwa um die 4%. Diese Zahlen aus dem jährlichen Drogenbericht zeigen, dass deutlich weniger Menschen im Lande Gras als Tabak rauchen, 24% täglich. Ich übrigens seit exakt 2 Jahren nicht mehr. Ich habe vor genau 2 Jahren die letzte Zigarette geraucht. Und inzwischen geht es mir gar nicht mehr ab. Während Zigaretten legal gekauft werden können und die Rauchergesetze hierzulande eher gelockert statt im weltweiten Trend verschärft werden, also wieder, wir sind dabei, wir schwimmen gegen den Strom, leider, sind Grasrauchern enge Grenzen gesetzt. Nur synthetische Cannabispräparate sind zu medizinischen Zwecken erlaubt. Aber selbst da gibt es ja große Preishürden und andere Hürden, wie mein Gast Toni Straker gleich berichten wird. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, natürlich auch heute wird der Server von Fetznetz gehostet, fetznetz.it, der Host von CropFM. Und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Toni Straker und dem sehr, sehr großen Thema Hanf. Am auf der Skype-Leitung der Journalist Toni Straka, wie ich gerade aufgeklärt wurde. Schönen guten Abend, Herr Straka.
Schönen guten Abend, Herr Alo, beide.
Freut mich, dass wir da heute über dieses Thema Hanf plaudern können, das ja die Gemüter doch noch immer spaltet. Gilt ja gemeinhin als gefährliche Einstiegsdroge. Jetzt, sicher gibt es auch Gefahren, das möchte ich auf jeden Fall nicht verschweigen, Sie sicherlich auch nicht. Aber es gibt auch viele Anwendungsmöglichkeiten, die jetzt gar nichts mit Party zu tun haben. Und die werden halt auch dann gleich unterdrückt. Und das ist dann schon ein bisschen schräg, muss ich sagen. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, was die Alternativen sind. Aber vielleicht zum Einstieg, können Sie ein bisschen was über sich erzählen? Sie waren früher Finanzjournalist.
Und dann, ich habe mit 19 Jahren den Journalismus begonnen, habe dann also durch Print- und Fernsehmedien eine schöne Karriere gemacht, war also über 20 Jahre lang Journalist, hatte dann einmal auch ein Sabbatical dazwischen und bin dann 2012 wegen Cannabis-Imports, damals war es noch nicht so mit dem Eigenanbau in Österreich, damals kam das meiste aus Holland, bin ich verurteilt worden und dann kam ich dort aus dem Gericht raus und habe festgestellt, also jetzt, wo immer mein Ausweis in ein Lesegerät hineingesteckt wird, gehen die roten Lampen an und das Ganze nur, weil ich ein unschädliches Kraut geraucht und konsumiert habe. Und ab dem Moment war es für mich klar, dass hier die Situation es zu bereinigen gilt. Sie haben auch zuerst angesprochen, umstritten. Das ist gar nicht so umstritten. Also bei all den Kontakten, die wir haben, und ich bin jetzt blicke jetzt doch schon auf 6 Jahre Aktivismus zurück, es ist vielleicht noch eine Handvoll von Menschen gewesen in dieser Zeit, die wirklich dagegen wären. In der breiten Bevölkerung hat sich schon herumgesprochen, welch wertvolles Heilmittel Cannabis ist.
Sie bezeichnen ja Hanf als Ihre Medizin. Wogegen hilft Ihnen das denn?
Es hat der ehemalige Chefmediziner der US-Drogenbehörde DEA hat im Jahr 2004 eine Liste mit 245 Krankheiten.
Nein, ich meine Sie jetzt. Weil Sie haben in einem Interview gesagt, das ist quasi Ihre Medizin.
Ja, also für mich auch. Ich bin chronischer Schmerzpatient mit Neuropathie und Fibromyalgie und da hilft mir das also am besten. Da gibt es auch also keine anderen Medikamente, die in diese Richtung helfen würden.
Alles klar. Ja, Sie wollten es jetzt gerade ansprechen, Hanf hat viele positive Wirkungen. Ich meine, eine andere Frage wäre jetzt noch gewesen, Ihr Pressebild, das auf Ihrer Website ist, da schauen Sie ja noch relativ brav aus und die Frage wäre jetzt gewesen, was ist passiert, aber Sie haben es gerade erzählt, also im Jahr 2012 hat sich auch für Sie die Welt gedreht sozusagen.
Ja, weil ich eben festgestellt habe, es gibt im österreichischen Strafrecht ein einziges, unser Strafrecht basiert darauf, dass es ein Opfer geben muss. Wenn ich einen Joint rauche, entsteht kein Opfer. Wenn ich zusammen mit jemand rauche, es wurde noch nie jemand gezwungen, ist der auch kein Opfer. Das ist das einzig opferlose Verbrechen im österreichischen Gesetz. Dass ich hier etwas tun muss, ist klar, nicht nur, weil es überaltert ist und im Grunde auf 55 Jahren Falschinformation, gezielter Falschinformation beruht, wo eben Cannabis mit anderen gefährlichen Drogen in einen Topf geschmissen wurde. Und jetzt haben aber die Vereinten Nationen letztes Jahr schon die Direktive an die Mitgliedsländer gegeben, dass sie doch ihre Drogengesetze auf Kompatibilität mit den Menschen, mit den Menschenrechten überprüfen. Und da ist ganz einfach gegeben, ich habe ein Recht der Meinungsfreiheit, ich habe ein Recht Denkfreiheit und ich habe ein Recht, also mit meinem Körper zu machen, was ich möchte und dazu gehört auch der Konsum von Substanzen. Und gerade im Fall von Cannabis, wo also das ganze Leben lang, also die in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nie jemand gestorben ist, ist es überhaupt nicht einzusehen, warum hier ganz im Gegenteil noch also die Verwendung eines nutzvollen Heilmittels kriminalisiert wird und kranke Menschen kriminalisiert werden.
Ja, es ist noch niemand direkt von den Einwirkungen, also von dem Gift, ja, unter Anführungszeichen selbst gestorben, weil es gibt da keine letale Dosis. Man schläft also vorher ein anscheinend.
So ist es.
Und, aber es gibt natürlich indirekte Todesfälle. Also wenn jemand dann im Rausch entweder glaubt, er kann fliegen. Ich meine, das ist zwar ein bisschen klischeehaft, aber Sie wissen, was ich meine. Indirekt gab es solche Sachen
natürlich. Ja, da muss ich eben genau widersprechen. Okay. Weil es wird bei den Leuten, es ist immer noch ein bisschen eine falsche Annahme über die Wirkungen von Cannabis. Ja. Es ist nicht so wie Alkohol, ein Narkotikum, wo ich mich betäube, wo ich einen Gedächtnisverlust habe, wo ich nicht mehr weiß, was ich getan habe. Es ist ein mildes Wohlfühlmittel. Ich würde es ungefähr so vergleichen, wie wenn man halt vielleicht ein Achtel oder ein Seitel trinkt auf diesem Gefühl, und auf diesem Gefühl bleibt man aber dann, und das wird nicht stärker, wenn man dann also 3, 4 oder 5 Joints raucht. Es wird nur dieses Erlebnis länger. Und es macht friedlich, es ist überhaupt keinerlei aggressives Verhalten, wie mit Alkohol wird hervorgerufen.
Ja, also das ist wohl offensichtlich so. Angeblich erkennt man die Autofahrer, die unter Cannabis-Einwirkung stehen, auch daran, dass sie ungefähr mit 30 in der 50er-Zone unterwegs sind. Was aber natürlich auch nicht ganz ist aber auch nicht ungefährlich. Ja? Also jetzt, wenn auf einer Überlandstraße einer dann mit 40 km/h dahin tockert und alle müssen überholen.
Ich rede hier selbstverständlich überhaupt nicht dem Fahren unter Drogeneinfluss irgendwo. Also bin ich sicher nicht dafür. Nur ist keine gute Idee, glaube ich. Alkohol ist, dass der Cannabisraucher eben nicht dieser Selbstüberschätzung, nicht diese Selbstüberschätzung erleidet wie ein Alkoholtrinker und eher zu vorsichtig fährt, beziehungsweise eben so vernünftig ist, dass er weiß, er lässt das Auto gleich stehen.
Ja, das ist sowieso das Gescheiteste, wenn man unter irgendeinem Einfluss steht.
Das ist mittlerweile auch mit den Daten und der Mauer, das Colorado. Es ist dank der Legalisierung, haben wir ja von dort her erstmals verlässliche statistische Daten, weil die Leute eben offen und frei drüber reden können, ohne Angst haben zu müssen, dadurch ihren Ruf, ihre Ehre zu verlieren oder gar bestraft zu werden. Colorado hat vor 2 Jahren legalisiert. Die tödlichen Autounfälle sind zurückgegangen. Die lustigerweise auch die Jugendlichen rauchen weniger Cannabis als vorher, weil dort, so wie ich das auch schon in Holland beobachten konnte, da ist halt die Altersgrenze 18 bei den Coffeeshops und da kann man es erwarten. Ich meine, es hat immer viel auch bei den Jugendlichen mit dem Verbotenen zu tun. Das Verbotene hat immer einen Reiz.
Stimmt.
Und wenn es legal ist, dann ist das plötzlich auch nicht mehr so reizvoll.
Ja, ich glaube, das macht sicher auch was aus. Wie viel weiß ich jetzt nicht. Sie haben schon angesprochen, es gibt also sehr viele Indikationen für das Medikament Cannabis. Ich glaube, in einem der Dokumente, die Sie mir zugeschickt haben, schreiben Sie, dass es 17.000 positive Studien gäbe.
Ja.
Das kommt mir jetzt extrem groß vor, diese Zahl. Was sind das für Studien? Von wem sind die erstellt? Also, und mit einem Satz, stimmt das wirklich?
Das ist 17. Ja, das sind alles die Studien, die in der National Public Library of Medicine in den USA gesammelt werden. Das kann ich im Internet mit Stichwortabfrage ganz einfach absuchen. Okay. Und da kommt man eben auf diese Ergebnisse.
Diese sind alle positiv.
Zahl zeigt ja nur, wie gut untersucht diese Substanz ist und eben keine Gefahr von ihr ausgeht, weil eben in keiner dieser Studien irgendwo gefährliche Nebenwirkungen wie bei anderen Medikamenten festgestellt wurden. Und die Latte liegt natürlich schon dort. Nehmen Sie sich den Beipackzettel irgendeines beliebigen Medikaments her und Sie werden dort immer bei den Warnhinweisen finden, dass vereinzelt doch der eine oder andere daran sterben könnte oder wäre organische Schäden erleiden könnte. Das ist bei Cannabis auszuschließen. Ja. Es ist eine von 28.000 Heilpflanzen, die leider im Suchtmittelgesetz steht, wo sie überhaupt nicht hingehört. Und das zeigen auch eben über 3.500 Jahre Einsatz in der Medizin. Beispielsweise die Maria Theresia, der man ja wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie mal so eine dumme Frau gewesen ist. Die Kaiserin Maria Theresia hat 16 Kinder geboren und hat die Schulpflicht in Österreich eingeführt. Fit gehalten hat sie sich mit den Cannabis-Tropfen, die ihr Leibarzt Franz Witten gegen alles und jedes und gegen die Melancholie verschrieben hat.
Interessant, wusste ich nicht. Ich kenne nur die Elixiere der Kaiserin, die, glaube ich, auch auf sie zurückgehen. Die habe ich mal probiert. Interessante Wirkung.
Ja, aber da war kein Cannabis. Das kann wahrscheinlich man weiß es nicht, also was damals, aber wenn Sie sich anschauen, eine Apotheke im 19. Jahrhundert, so bestanden damals die Produkte zu ungefähr einem Drittel waren es Cannabis, Hanfprodukte, ein Drittel war Alkohol und ein Drittel war Opium basiert. Das ungefähr
und Kokain,
war die einfache
oder?
Medizin. Kokain kam erst dann später dazu. Das hat der deutsche Pharmakonzern schon entwickelt. Also auch die wirklich gefährlichen Drogen, die kommen ja nicht aus der Natur, sondern die kommen aus dem Labor. Kokain und Heroin wurden in einem Chemielabor einer Pharmafirma halt im 19. Jahrhundert schon entwickelt und halt am Anfang unter ganz falschen Prämissen verkauft. Also ich weiß, bei Heroin gab es die Werbung, das ist das ideale Mittel gegen Husten bei Kleinkindern. Wir sind Gott sei Dank ein bisschen gescheiter geworden seitdem.
Es ist
aber leider noch nicht in der Betrachtung von Cannabis.
Ja. Ich meine, Sie haben Nebenwirkungen angesprochen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel im Pharma-Wiki die Nebenwirkungen von Dronabinol, das ist also ein THC-Präparat, wir werden darüber noch sprechen, auch über dieses, wie das Verbot zustande kommt, möchte ich auch noch eingehen. Jedenfalls, dort habe ich zu den unerwünschten Nebenwirkungen, da fand ich unter anderem Euphorie. Weiß ich nicht, ich meine, manchmal ist es okay, muss nicht immer unerwünscht sein und abnormes Denken. Und das finde ich irgendwie total interessant. Also ich habe noch nie von so einer Nebenwirkung des abnormen Denkens gehört. Und was ist das überhaupt? Und ist das wirklich was Schlechtes? Ich finde nicht. Aber
da geraten wir schon in eine philosophische Diskussion. Alkohol als die populärste Droge ist im Grunde ein Betäubungsmittel, unter dem ich weniger denke. Ja. Cannabis zählt aber zu den Entheogenen, wie das der Fachausdruck so schön heißt, eben eine da geht es um eben die Erkundung des Bewusstseins. Es ist also irgendwo, man erkennt sich selbst, stößt vielleicht neue Gedankenecken auf und sieht Dinge aus anderer Perspektive. Das ist aber nie schlecht, denn wie wir wissen, der Kopf ist rund, damit der Mensch in alle Richtungen denken kann. Und das ist etwas, wo Cannabis oft der Auslöser ist. Das ist doch deswegen so, weil die Jungen einfach merken, es wurde ihnen in der Schule oder von den Eltern oder sonstigen Autoritäten erzählt, wie gefährlich und schädlich das ist. Dann ist aber in der Realität so, die gehen eben auf irgendeine Party von Freunden, da geht ein Joint herum, die ziehen dran an und merken einmal, Moment, aha, jetzt habe ich eine halbe Stunde geraucht, aber schlecht ist daran gar nichts. Und da besteht dann nämlich genau die Gefahr, wenn man das Cannabis so verteufelt hat, glauben die Jugendlichen dann, dass sie bei den anderen Drogen auch angelogen worden sind und probieren es vielleicht deswegen aus, weil so sie denken, na, da bin ich angelogen worden, jetzt will ich es bei dem auch genau wissen. Und da haben wir das Problem, wäre das Ganze getrennt, so wie das in Holland ist, wo ich die Coffeeshops habe, wo es keine anderen Drogen gibt und würde dort jemand versuchen, etwas anderes zu verkaufen, wird er gleich rausgeschmissen, weil der Besitzer sonst seine Lizenz riskiert, ist das schön geregelt. Und da ist eben auch Holland hat die niedrigste Rate an den Leuten, die also andere harte Drogen brauchen. Im Vergleich dazu, Frankreich hat die strengsten Gesetze und dort gibt es die meisten Leute, die harte Drogen nehmen.
Wenn wir jetzt schon, weil Sie jetzt das Thema Jugendliche angesprochen haben, ich meine, da ist es schon so eine Geschichte. Also ich kenne aus eigener Erfahrung einen Musiker, den ich kenne, und jedenfalls, wo also tatsächlich schizophrene Schübe kamen, während er halt sehr viel Cannabis konsumiert hat. Ich weiß nicht, ob das das Einzige war, wahrscheinlich nicht, aber man sagt also, oder das ist, da gibt es einen gewissen Konsens, dass Cannabis Schizophrenie auslösen kann.
Nein, auch das ist eine Mehr und da kann ich wirklich dagegen sprechen, weil wir haben hier im Hanf-Institut eine wiederkehrende Patientin, die leidet seit ihrem 12. Jahr an paranoider Schizophrenie, wie sie selbst sagt, die kommt hier und also holt sich hier bei uns dieses Cannabisblüten mit Cannabidiol, das ist die nicht psychoaktive Substanz, da ist kein THC drinnen, das ist somit THC. Auch legal und die sagt aus ihrer Erfahrung, es tut ihr besser und sie hat dadurch weniger schizophrene Schübe. Okay. Also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, auch immer auf die Grundveranlagung an. Es gibt auch da, es wurde immer hochgehalten, diese Studie, das weiß Gott, wie viele Cannabiskonsumenten eben, dass bei denen Schizophrenie ausgelöst wird. Wenn ich das nur in Relation setze, es stimmt nicht. 12 von 1000 Menschen bekommen Schizophrenie irgendwann einmal in ihrem Leben und 14 von 1000 Cannabiskonsumenten, die erhält dasselbe Schicksal. Also das ist statistisch insignifikant und kann auf 100.000 andere auslösende Faktoren auch zurückzuführen sein.
Aber das ist dem CBT, was Sie jetzt als Beispiel genommen haben.
Ja,
und
genau.
Ich meine jetzt aber THC. Und THC kann ja Euphorie und abnormes Denken und offenbar auch Schizophrenie auslösen. Oder
da sind wir in der Forschung noch zu weit, als dass ich also da jetzt Ihnen zu, noch nicht weit genug, als dass ich Ihnen da zustimmen könnte, welche Faktoren es sind. Eben Euphorie ist, glaube ich, sicher keine schlechte Nebenwirkung, weil wenn er krank ist,
ja, dann bipolare Störung.
Bipolar, das sind aber dann meistens schon Grundveranlagungen, ja. Diese Leute würden dieselben Schübe haben, wenn sie andere Substanzen auch zu sich nehmen. Da ist halt einfach die Substanz der Auslöser. Und wir alle wissen, wir haben alle irgendetwas, das wir nicht vertragen. Bei mir ist es beispielsweise der Alkohol. Und so gibt es bei jedem etwas anderer Vertrag die Zigaretten nicht. Manche vertragen halt auch das Cannabis nicht. Kenne ich auch solche Fälle, aber nur eben von wenigen Einzelfällen jetzt zu sagen, dass also 100.000 andere Patienten, die das sehr gut vertragen und diese Nebenwirkungen überhaupt nicht als unerwünscht ansehen, dass man denen den Zugang dazu deswegen verbietet, das geht einfach nicht. Das steht in keiner Relation.
Da stimme ich Ihnen zu. Dennoch, ja. bei Jugendlichen, aber da gibt es dann eh den Jugendschutz, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ja, also da, ich meine, Sie sagen, Sie haben mit 13 begonnen, aber ich glaube nicht, dass das die Norm sein sollte.
Das sollte nicht die Norm sein.
Keinen Fall
ich bin in meinem
sogar.
Leben mit allem früher dran gewesen, ein bisschen. Ich gebe es auch zu, dass meine Schulleistungen darunter zu der Zeit natürlich gelitten haben, aber auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe das alles nachher noch also wieder. Ich habe mich ausgelebt und habe das dann alles nachher wieder nachgeholt, weil ich mich schon ausgelebt hatte.
Naja, gut, aber da sind Sie sicher ein Einzelfall. Also ich denke, unter 18, da braucht man, und darüber sprechen wir heute auch nicht, sondern ja. Im Prinzip liegt da der Hauptfokus für mich jetzt in dem Gespräch schon auf die möglichen medizinischen Anwendungen und die vielen anderen Anwendungen, die es gibt und die Gründe für das Verbot dieser Substanz. Ich meine, die vielleicht spektakulärste Anwendung, die immer wieder gebraucht wird, ist Krebs. Das Problem ist natürlich, ich höre da, ist das bei Ihnen dieses Geräusch?
Das, ja, kam durch, das kann ich leider nicht abstellen.
Okay, kein Problem. Ja. Ich meine, es wird allen möglichen Substanzen nachgesagt, sie könnten Krebs heilen, darunter äußerst skurrile Dinge. Wilhelm Reich, von dem ich so ziemlich alles gelesen habe, der beschreibt das sehr schön, dass es ganz einfach dann Fälle gab, auch in seiner Praxis, die konnten weder durch Orgon noch Gesprächstherapie und auch nicht durch eine Kombination oder was auch immer geheilt werden, obwohl er teilweise sehr schöne Erfolge bei austherapierten Patienten hatte. Das jetzt vorausgeschickt, also ich glaube auch nicht, dass Cannabis jetzt das Wundermittel dafür ist. Dennoch, Sie haben ein Interview auf Ihrer Seite hanfinstitut.at mit Rick Simpson.
Ja.
Und der behandelt also der stellt Präparate her, mit denen man dann quasi in Selbstmedikation schwere Erkrankungen und er nennt das explizit
der Rick Simpson
Krebs.
Ist quasi der Pionier, der ist selbst an Krebs erkrankt, hat sich eben selbst mit Cannabis geheilt und ist eben dann draufgekommen, gut, also wenn es da etwas gibt, das gegen Krebs hilft, muss man das weitergehen. Der hat also tausende Patienten in Kanada und den USA damit behandelt, wurde deswegen auch vor Gericht gezerrt, also hat auch seine schweren Zeiten durchgemacht. Und der sagt aber mit Cannabisöl, in 100 Tagen, die Leute, wenn sie 1 Gramm pro Tag nehmen, sieht er eine Heilungsrate von 90% bei Leuten, die vorher keine konventionelle Krankenhaustherapie, sprich Bestrahlung, sprich Chemotherapie etc. hatten. Bei Leuten, die schon länger Krebs hatten und die schon Krankenhausbehandlung hatten, sagt er, sieht er bei Leuten, die das 200 Tage lang hindurchnehmen, immer noch eine Heilungsrate von 70%.
Das ist enorm hoch.
Und ist das jetzt das aber, ist enorm hoch. Ja. Und wir können das auch in Österreich schon mit zumindest einem gut dokumentierten Fall von Martin Winkler in Salzburg beweisen. Martin Winkler hat vor über 2 Jahren, ist er mit Prostatakrebs diagnostiziert worden, hat dann mit Chemotherapie und den üblichen Therapien begonnen, hat innerhalb von 2-3 Monaten 20 Kilo verloren und dann haben ihm die Ärzte noch 6 Monate gesagt, hat er noch Lebenserwartung, daraufhin hat der also alle diese Behandlungen eingestellt, hat also seine Ernährung umgestellt. Das ist auch immer etwas sehr Wichtiges. Also Cannabis alleine wirkt nicht das Wunder. Man muss schon, Krebs ist eine schwere Krankheit, das von allen Seiten bekämpfen. Und hat eben dazu massive Dosen von Cannabisöl genommen, die er sich selbst produziert hat, und war 14 Monate später laut Attest von zwei Ärzten wieder krebsfrei. Er hat gestern seinen, ich weiß nicht wie viel, Geburtstag gefeiert, aber er hat schon zwei Geburtstage mehr gefeiert, als ihm die Ärzte gegeben haben. Solche Fälle kann ich Ihnen auch berichten. Also mir ist auch bekannt, eine Dame, die sich die ihren Brustkrebs mit Cannabisöl behandelt, in 8 Wochen hat sich der Brusttumor, den sie seit 3 Jahren hat, in der Größe mittlerweile halbiert. Wir sehen es, es ist alles noch anekdotische Evidenz, weil diese Leute ja sich dadurch im Strafrecht bewegen, wenn sie sich selbst mit Cannabis, das in dieser Form bei uns illegal ist, eben heilen wollen. Und daher sind wir eben da nur auf Zufallsberichte angewiesen oder was halt hier so im Hanf-Institut, das sich doch schon als Kommunikationszentrale für Patienten entwickelt, eben mitkriegen und mithören von den Leuten. Also es ist da eigentlich ein großer, weltweit laufende Feldstudie mit hunderttausenden Teilnehmern, die nur eines wollen, gesund werden wollen und bitte nicht deswegen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden.
Ja, das ist ja absurd. Also da brauchen wir
weiter.
Das ist völlig absurd. Aber jetzt, Sie sagen 90%, das ist irre.
Das sage nicht ich, das ist die Zahl vom Rick Simpson, aber ich bin geneigt, ihm zu glauben. Wir haben uns damals in München lang unterhalten und das ist also wirklich ein herzensguter Mensch und dem geht es auch um die Heilung von den Menschen und nicht
das alles. Das ist unbestritten, aber ist das jetzt, ich kenne ihn ja nicht, aber das glaube ich schon. Ja. Aber ist das jetzt, das hängt doch sicher von der Krebsart ab. Gibt es da irgendwelche Studien, welche Arten da jetzt besonders ansprechen auf eine Cannabis-Therapie?
Mir sind selbst Fälle bekannt und das sind eben Testimonials von Leuten auf YouTube, Frauen in Amerika, die sich vor die Kamera stellen, ihr Attest hinhalten, hier, ich hatte Krebs, und dann nehmen sie Cannabisöl und ein paar Monate später haben sie wieder ein Attest oder ein Röntgenbild und der Tumor ist verschwunden. Mir selbst ist es jetzt bekannt bei Brustkrebs, bei Prostatakrebs, bei Darmkrebs hat es sehr geholfen, jemanden. Und dann haben wir jetzt mit Kieferkrebs, ist mir jemand bekannt, der appliziert das Öl einfach direkt dort Kiefer an den Stellen, weil auch Rick Simpson sagt, man soll es möglichst nah an den Krankheitsherd bringen. Und überall sehen wir eine Verbesserung. Oder auch ein guter Bekannter von mir ist 30 Jahre alt, wurde vor 18 Monaten mit Lungenkrebs diagnostiziert. Der hat nicht einmal Zigaretten geraucht, also eben kam wie die Jungfrau zum Kind. Ihm haben die Ärzte auch vor 1,5 Jahren noch 6 Monate Lebenserwartung gegeben. Ich habe ihn unlängst getroffen und er hat gesagt, weißt du, es geht mir jetzt besser als vor 18 Monaten. Ich nehme keiner dieser Medikamente mehr, sondern behandle mich nur mit Cannabis. Besonders große Erfolge und sehr vielversprechend ist es auch zum Beispiel bei Multiple Sklerose.
Ja.
Ja, und dann auch, weil da sie auch gesagt haben, Fall, wir wollen die Kinder rauslassen, das geht nicht ganz. Wir haben ja auch eine parlamentarische Bürgerinitiative und also zumindest die Mutter hat das mit unterzeichnet. Da gibt es ein 4-jähriges spastisches Mädchen, die hatte Dutzende epileptische Anfälle am Tag. Die bekommt 1 oder 2 Tropfen von einer CBD-Tinktur, die ist auch in Österreich legal, leider aber sehr teuer über die Apotheke. Und die ist dann anfallfrei. Und ich meine, also wenn man da wahre Wunderheilungen sieht, dass die Kinder 1, 2 Tropfen kriegen und denen geht so gut wie vorher nie, na, der Mutter werden sie das nicht mehr ausreden können, dass sie ihr Kind mit Cannabinoiden behandeln möchte.
Zu Recht.
Was eben in diesem Zusammenhang noch stark herausgearbeitet werden muss, und da tappen wir alle noch ein bisschen im Dunkeln, ist, wie die Wirkung der einzelnen Cannabinoide ist. Verboten ist in Österreich ja nur das THC, das ist die psychoaktive Substanz, die eben zur Euphorie und den anderen, von den meisten Menschen gewünschten Nebenwirkungen
abnormes führt. Abnormes Denken, Übelkeit und so weiter, ja.
Übelkeit, Cannabis ist antiemetisch. Cannabis hilft zum Beispiel eben Leute bei der Chemotherapie, die Chemotherapie haben, die nehmen dann wieder Cannabis gegen das Erbrechen, weil es den Brechreiz stillt. Es ist auch ein Schmerzmittel, ein sehr hilfreiches, sowohl bei chronischen Schmerzen, wie aber eben auch bei den spastischen Schmerzen. Also eben während die Kinder kriegen es als Tinktur und bei erwachsenen Epileptikern, die rauchen ganz gerne den Joint, weil da eben die Anflutung am schnellsten ist. Und also 15 Sekunden, der nimmt 3, 4 Züge und der epileptische Anfall ist vorbei. Und das habe ich also jetzt schon dutzendfach mit eigenen Augen gesehen. Das lasse ich mir nicht ausreden, dass es da wirklich eine wunderbare Wirkung hat.
Ja.
Es ist gestern kam eine Dame vorbei mit Endometriose, die behandelt das auch mit diesem CBD-Öl, das ist also irgendeine Geschichte im Verdauungstrakt, die hat gesagt, sie hat jahrelang Medikamente genommen, die halfen nichts. 3 Monate CBD-Öl und es war weg, dann hat sie damit aufgehört. Naja, jetzt kam sie wieder, um sich wieder ein Fläschchen Tinktur zu holen, weil es wieder gekommen ist. Aber sie ist optimistisch, dass es auch rasch wieder weggehen wird.
Ja, also unbestritten. Es gibt, ich kenne auch jetzt, ich habe gehört von jemandem mit MS, der also auch, dem das sehr hilft. Und bei solchen Fällen ist es ja auch in der Regel kein Problem, das verschrieben zu bekommen. Ne? Dann gibt es aber andere Fälle, wo das dann sehr wohl ein Problem ist, weil diese Substanz so teuer ist, bevor wir darauf zu sprechen kommen, also die medizinische Substanz, bevor wir darauf zu sprechen kommen, Sie haben es schon erwähnt, also offenbar bei sehr vielen Krebsarten hilft es. Gibt es da irgendeine Theorie, warum das so ist?
Theorie dazu, ich bin kein Mediziner, ich habe aber auf YouTube ein Video gesehen, wo also eben Krebszellen in so eine Laborschale getan wurden, ich bin jetzt kein Chemiker, und da wurde THC zugegeben und da sieht man, wie das THC die Krebszellen regelrecht zum Zerplatzen bringt. Mhm. Also es geht auch sehr rasch, eben wie gesagt, nach 180 Tagen ist weg, wenn wir das jetzt vergleichen mit einer herkömmlichen Chemotherapie, wo die Leute, das verlängert das Leben der Leute um meistens leidenserfüllte 5 Jahre und dann sind 95% auch tot. Und da habe ich die Chance mit einem Medikament, das also auch nur einen Bruchteil der Kosten kosten würde von diesen Chemotherapien, dass ich wieder gesund bin und überlege. Und die Leute, die also eben Krebs haben und dann eben sich entscheiden, Cannabisöl zu nehmen, die haben natürlich die Frage, legal sterben oder illegal leben für sich längst schon beantwortet, wie es auch vernünftig ist. Es kann auch in unserem Rechtsgut ist das menschliche Leben ja das höchst schützenswerte Rechtsgut. Da darf kein Gesetz zwischen dem Menschen und seiner Gesundheit stehen.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Welche anderen Indikationen gibt es denn jetzt für die Medizin Cannabis?
Das fängt an, also lustigerweise, also sogar bei Übergewichtigkeit, es reguliert den Appetit, ja, also wenn es Veranlagung ist, wird es auch nicht helfen, aber es ist eben, ich müsste mir jetzt die Liste heraussuchen, es sind 245 Krankheiten, bei Diabetes hilft es zum Beispiel gut, bei allen Schmerzerkrankungen, ja, bei Multipler Sklerose haben wir schon erwähnt, die Krebsarten haben wir schon erwähnt, es ist so ein breites Anwendungsfeld, dann mit dem Cannabidiol, mit dem CBD, alles, was an Hautkrankheiten ist, ob das von Neurodermitis ist oder sonstige Geschichten oder Entzündungsgeschichten sind, da ist CBD höchst hilfreich. Also egal, was man auf der Haut hat, ein bisschen CBD-Tinktur drauf tun und das geht weg. Wir sehen das sogar bei Hautkrebs. Auch wieder, ich kenne das eben nur aus Amerika, weil da ist es schon legal, da trauen sich die Leute an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Und da sieht man eben Leute, die sich ihre Melanome mit Cannabisöl einschmieren und das praktisch wie eine Zugsalbe wirken lassen und binnen weniger Wochen, also werden die Melanome kleiner oder verschwinden zur Gänze.
Also man kann das auch äußerlich anwenden.
Ja, man kann es auch äußerlich anwenden. Es ist wirklich zur Anwendung am und im menschlichen Körper in allen Formen möglich. Man kann es rauchen, man kann es verkochen, man kann es essen, man kann es inhalieren oder man kann sich eben auch wasserlöslich ist es nicht. Also einen Tee draus machen hat keinen Sinn, weil die Cannabinoide sind Alkohol- oder fettlöslich. Da müsste man dann einen Schuss Rum noch in den Tee dazu tun, damit sich die Cannabinoide auflösen. Aber es gibt eben viele Anwendungsformen. Ich habe jetzt erst von einer Krankenschwester, die hat mich gefragt, wissen Sie, ich habe gehört, es soll angeblich schon Cannabis-Schmerzpflaster geben, wo eben das auch über die Haut der Wirkstoff absorbiert wird. Also da tut sich auch sehr viel und da ist also sind eigentlich alle Leute dahinter, jeweils die geeigneten Applikationsformen zu finden. Und weil es gibt ja 110 Cannabinoide und insgesamt 600 Wirkstoffe in dieser Pflanze. In Israel, wo man sich also, wo auch THC zum ersten Mal isoliert wurde, schon im Jahr 1964, dort beschäftigt, also beschäftigen sich die Mediziner und die Wissenschaft eben mittlerweile, dass sie schauen, welche Cannabinoide bei welchen Krebsarten die beste Wirkung haben, damit man da ganz gezielt ansetzen kann. Das ist aber auch ein bisschen immer eine philosophische Diskussion. Eben Rick Simpson ist ganz auf der Seite, dass er einfach sagt, ich will, die Pflanze ist perfekt gemacht worden, ich soll diese Pflanze nicht reduzieren um irgendwas. Die Leute sollen es so nehmen, da ist alles drinnen und nichts davon ist schädlich in irgendeiner Form.
Ja, dennoch die verschiedenen
Formen. Natürlich ein nicht gewöhnter Patient am Anfang schwindlig ist oder eben, diese Benommenheit als Nebenwirkung hinnimmt, ist klar. Wir hören aber auch von den meisten Patienten, die hohe Dosen nehmen. Die nehmen 1 Gramm Cannabisöl, wenn es ein Krebskranker ist am Tag. Das entspricht ungefähr so, wie wenn man 10 bis 15 Gramm rauchen würde. Die sagen aber alle, dass sie nach einem Monat eigentlich ein unbeeinträchtigtes Leben führen können, weil sich der Körper daran gewöhnt hat.
Wow, 10 bis 15 Gramm, also das muss
also das Öl eben ist 1 Gramm, aber das entspricht so viel wie 10 bis 15 Gramm Gras oder Haschisch zum Rauchen am Tag.
Okay, da ist man aber dann glaube ich nicht mehr allzu ansprechbar.
Am Anfang natürlich, also das ist auch genau das, genau es ist auch, wenn man so oral zu sich nimmt, und das machen diesen meisten Leute, dann wirkt es wesentlich stärker und wesentlich länger. Also wenn ich es inhalativ zu mir nehme, dann wirkt Cannabis circa 1 bis 2 oder 1 bis 3 Stunden. Wenn ich es esse, dann wirkt es aber bis zu 8 Stunden und stärker auch noch dazu, weil es eben unterschiedlich im Körper metabolisiert wird.
Okay, und zur Behandlung, isst man es vorwiegend oder?
Also was wir feststellen ist, die meisten Leute nehmen es oral. Es ist auch, ich meine, gegen Schlafstörungen, wir müssen jetzt nicht nur von den Schwerkranken reden, aber einfach von alten Leuten, die halt ihr Zipperlein kriegen oder Rheuma haben oder Arthritis haben, halt die üblichen Altersbeschwerden, die wollen meistens alle eine Tinktur. Also wenn ich irgendeiner Pensionistin, also jetzt das Cannabis, das THC-freie Cannabis zeige, dann sagen die meisten, naja, ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht, was mache ich damit? Aber eben mit Tropfen, die sind gut und einfach zu dosieren, sind die meistens am glücklichsten. Die Einnahmeform hängt eben davon ab, auch welches Leiden ich damit bekämpfen möchte. Wenn es eben wiederkehrende spastische Schmerzen oder so sind, da ist die inhalative Einnahmeform wird bevorzugt. Wenn aber die Leute, die eben chronische Schmerzen haben, die essen es, weil da eben die Wirkung den ganzen Tag anhält und die nehmen das 2-mal am Tag und sind also rund um die Uhr schmerzfrei.
Welche anderen Indikationen gibt es denn noch jetzt für Cannabis?
Naja, da sind wir jetzt wieder genau in dem Bereich, wo gesagt wird, dass es eben eine Nebenwirkung ist, aber zum Beispiel auch depressive Verstimmungen. Man fühlt sich einfach wohler nach einem Joint. Ja, es ist eben ein leichtes Wohlgefühl. Es nimmt einem das runter, ohne aber eine suchterzeugende Wirkung, wie eben das regelmäßige Bier am Abend zu haben.
Ja. Und jetzt, was für körperliche Gebrechen anbelangt? Augendruck soll es ja zum Beispiel auch.
Ja, zum Beispiel, also bei grauen Star zum Beispiel nutzt es auch. Es ist dann alles eben, was den Bewegungsapparat betrifft, Schmerzen, Rückenschmerzen. Also ein Familienmitglied von mir, der hat es mit den Bandscheiben, da hat sich dieses Gel dazwischen abgenutzt im Laufe eines langen, harten Arbeitslebens. Der nimmt also das jetzt, um diese chronischen Schmerzen damit zumindest so weit zurückzuhalten, damit er sich einigermaßen bewegen kann. Oder also ich kann auch in einem anderen Fall, ja, die Dame, die hat ein Jahr lang eine Knöchelentzündung gehabt, hat da herumgeschmiert, 4-5 Medikamente genommen und es wurde nicht besser. Dann hat sie mit einer CBD-Tinktur angefangen, die sie sowohl oral eingenommen hat, als auch direkt auf die betroffene Stelle geschmiert hat. Und nach 4 Wochen, also war sie entzündungsfrei, war diese Knöchelentzündung nach einem Jahr weg. Und als positive Nebenwirkung, und das stellen wir bei allen Patienten fest, ist, hat sich ihr Bluthochdruck binnen 3 Tagen geregelt. Also es ist ein wirklich sehr verlässlicher Blutdruckregler. Alle Leute, die hohen Blutdruck haben, denen kann Cannabis nur empfohlen werden.
CBT ist auch entzündungshemmend, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ja, es ist entzündungshemmend und schmerzhemmend. Wir sind da jetzt eben noch nicht so weit in der Forschung, wie weit THC und CBD, eben da gibt es Relationen, von denen es abhängt, wie gut es bei den jeweiligen Schmerzformen wirkt. Ja. Bei manchen braucht man nur das CBD, bei manchen nur das THC, bei den meisten aber braucht man eigentlich wieder beide zusammen. Ja. Ich habe so eine Liste eben, also es ist alles, was also den eben Übelkeit betrifft, ja, dann zum Beispiel HIV-Kranke mit Appetit, ja, es erhöht den Appetit, da gibt's nichts anderes. Es ist antibakteriell, es ist antimikrobiell, ja, und es ist auch ein Antioxidantium, sprich, es hält uns länger jung.
Ja, und schreibt bei Genickbruch einschmieren und schwuppdiwupp Kopf wieder online. Nein,
es geht na, ganz so. Da, also wir Grenzen. Können keine Toten wieder zum Leben erwecken, aber wir können den Leuten helfen, dass sie nicht so geschwind sterben. Ekzeme zum Beispiel sehe ich hier auf der Liste. Ja. Enzephalitis von den Zecken etwa kann man auch damit behandeln. Ja. Und so gibt es also ja, die Liste eben, wie gesagt, Durchfall wirkt dabei. Ja. Es gibt so viele Krankheiten, erhöhter Hirn, Druck, Erkrankung des Fettgewebes, Erkrankungen des Lymphsystems und Bindegewebserkrankungen. Ja. Leute mit Herzschrittmacher, die bekommen das auch ja, gegen Nebenwirkungen. Es soll angeblich sogar bei Farbenblindheit helfen. Fibromyalgie haben wir eben schon besprochen. Ja. Und dann eben viele Dinge, die das zentrale Nervensystem betreffen, weil ja Cannabis eben ganz im Gegensatz zu Alkohol, der eben Gehirnzellen und Körperzellen zum Absterben bringt, ist Cannabis neuroregenerativ und neuroprotektiv. Das heißt, es schützt das Hirn vor dem Einfluss anderer schädlicherer Substanzen. Ich meine, jetzt erst kommt man in der Forschung zum Beispiel auch drauf, dass sich Leberschäden bei Alkoholkranken mit Cannabis also wieder ausgleichen lassen. Bei Gicht,
ausgleichen? Was heißt das? Was heißt ausgleichen?
Es ist also eine Leberzirrhose oder ein Leberkrebs ist auch mit Cannabis behandelbar. Mir sind jetzt keine Fälle direkt bekannt, dass ich also da was sagen drüber kann, über den Erfolg dieser Behandlung, aber es wird diskutiert und es wird angewandt. Ich habe erst gestern wieder einen neuen Artikel darüber gesehen.
Okay, weil Leberzirrhose gilt ja als
So ist das zum Beispiel auch mit dieser Lungenkrankheit COPD, dieses Chronic Obsessive Pulmonary Disorder. Ja, ich wurde auch vor 5 Jahren, und ich habe mein Leben lang auch stark Zigaretten geraucht, ich wurde vor 5 Jahren mit Stufe 1 COPD diagnostiziert und da hat mir also damals der behandelnde Arzt gesagt, naja, jetzt müssen Sie aber wirklich zum Rauchen aufhören, weil wenn das einmal anfängt, das wird nur mehr schlechter und wird nicht besser. Ich habe jetzt erst unlängst wieder ein Lungenröntgen machen lassen, letzte Woche. Ich bin nach 5 Jahren immer noch auf der Stufe 1 und habe mir aber mittlerweile auch durch CBD das Nikotin abgewöhnt. Ich habe vor 2 Jahren habe ich zum ersten Mal so eine E-Zigarette mit einer CBD-Flüssigkeit bekommen. Mein Zigarettenkonsum ist über Nacht von 40 Genusszigaretten auf 25 runtergegangen. 2 Monate später war ich bei 10 bis 15 und nach 4 Monaten habe ich die Nikotinsucht einfach hinter mir gelassen. Und also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung her ist Nikotin die schlimmste Abhängigkeit von allen. Ich habe 20 Jahre lang versucht, davon loszukommen, bis es mir jetzt mit CBD gelungen ist. Und da gibt es auch mittlerweile Studien, die belegen, dass CBD einfach das Verlangen nach Nikotin mindert. Und so war das auch bei mir immer, wenn ich eben in dieser Umgewöhnungszeit Lust auf eine Zigarette hatte, habe ich einen Zug an dem CBD-Stick genommen und damit war die Gier nach der Zigarette wieder für eine Stunde weg. Und so ist das dann immer länger geworden und dann hat man plötzlich keine mehr geraucht.
Mhm. Ja, ich habe vor genau auf den Tag genau 2 Jahren aufgehört zu rauchen. Ich war auch schon an der Grenze von COPD, von COPD und ich habe das einfach ersatzlos gestrichen. Und ich habe einfach das überhaupt nicht vertragen, Nikotin etc. Also ich.
Ja. Es ist auch, wenn wir haben jetzt also so dann auch wieder spezifische Krankheiten, Migräne, Regelschmerzen und ähnliches. Also das ist so, bin ich auch einmal mit einer Lebensgefährtin von mir draufgekommen. Die war am Anfang eben gegen Cannabis. Und die hat aber also immer Regelbeschwerden gehabt und dann hat sie mal an einem Joint angezogen und die Regelbeschwerden waren weg. Naja, also seither macht sie das auch und hat da keine Probleme mehr damit. Morbus Crohn zum Beispiel, ja, hat es auch geheißen, dass das eine unheilbare Krankheit ist, gibt es mittlerweile Heilerfolge mit durch Cannabisbehandlung.
Was ist Morbus Crohn?
Das ist eine chronische Entzündung des Verdauungstraktes. Ah, ja. Also das ist eine wirklich grausliche Geschichte, wo die Leute schwerst beeinträchtigt sind in ihrem Leben.
Mhm. Sie waren ja in der Sendung Im Namen des Volkes,
ja.
Mir bis dato unbekannt gewesen, nachdem ich ja seit 20 Jahren nicht mehr Fernsehen schaue. Ich habe es sehr interessant gefunden, also die Frau Gries da zu sehen, und ich finde, sie macht das gar nicht so schlecht. Ja, also, Aber dann bei der Abstimmung, also das war wirklich schräg, der Moderator sagt dann noch, es kann, also da waren 500 Leute, die abgestimmt haben, oder?
Ja.
Dann sagt der Moderator noch, es kann rein theoretisch natürlich unentschieden ausgehen und dann würde, das sagt er noch, und dann würde aber es beim quasi, dann würde so entschieden werden, dass es beim Alten bleibt, weil dann nicht überzeugt werden konnte. Und dann geht es tatsächlich 50-50 aus. Und,
ja.
Und um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, bringen sie dann so die erste Statistik. Ich glaube, da geht es um Frauen. Und
ja.
dann zeigen sie, da 80% waren für die Freigabe und 20 oder sowas. Ja. Und dann sagen sie, das war jetzt ein Fehler, da haben wir irgendwie, und dann kommt raus, es waren doch 54 waren gegen die Freigabe. Also ich meine, Depper, da geht es ja nicht mehr.
Also, ich teile da viele Ihrer Gedanken, ohne sie jetzt hier wiederholen zu wollen, aber es lief gleichzeitig auch eine Online-Abstimmung auf der Facebook-Seite von Puls 4 und dort sind wir mit 89% vorne gelegen. Und das Ergebnis, das reicht.
Das wurde aber nicht erwähnt in der Sendung.
Ja, aber dieses Ergebnis, das stimmt auch mit unseren Rückmeldungen überein. Also wir verfolgen natürlich alle diese Umfragen immer sehr genau und wir stellen fest, also wenn es Online-Umfragen sind, wo es generell um die Legalisierung von Cannabis sowohl als Heil- wie auch Genussmittel geht, sind jetzt zwischen 60% und 70% dafür. Aber wenn es um die Frage geht, Cannabis als legale Medizin, sind 99% der Leute dafür, weil bisher hat mir noch niemand auf die Frage, wollen Sie jemand leiden lassen, wenn es etwas gibt, wodurch es ihm sofort besser gehen würde, habe ich noch niemand getroffen, der so herzlos ist und sagt, nein, das ist verboten und der soll leiden. Die einzigen, die da noch nicht ganz hinhören, sind die Politiker. Wir kommen auch drauf, wenn wir uns das internationale Umfeld waren. Es ist oft auch eben, dass es halt eben im persönlichen Umfeld eine Krankheit gibt, die die Leute dann eben zum Aufwachen bringt, weil sie draufkommen, Cannabis ist wirklich also die Ultima Ratio, das Mittel der letzten Wahl, um doch noch helfen zu können.
Ja, aber was dieses Beispiel für mich zeigt, also die Umfrage ging offenbar für die Freigabe von medizinischen Cannabis aus. Da ging es ja gar nicht darum, dass wir jetzt alle zum Spaß kiffen dürfen, so wie in Kalifornien.
Nee. Ne?
Das war so die erste Newsmeldung, die ich in diesem Jahr verlesen habe, war, dass im Mutterland der Hippies das Kiffen erlaubt war. Jetzt auch zum Spaß, vor 10 Jahren hat man es ja für medizinische Zwecke freigegeben.
Vor 20 Jahren.
Oder vor 20 Jahren, also ja.
Ein 22 Jahre langer Weg war das vom Medical Cannabis bis
zur Legalisierung. Aber vor 20 Jahren war man dort schon so weit, wo wir uns da noch drehen und winden hier in Österreich und nicht nur in Österreich natürlich, aber doch schon ziemlich. Und jetzt die unsere neue Regierung möchte jetzt auch noch die Cannabinoide auch noch verbieten.
Also, nein, da muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Diesen Angriff auf das Cannabidiol, den gab es noch von der letzten Gesundheitsministerin in der letzten Regierung. Die kam also da im vergangenen Mai mit einem Gesetzesentwurf raus, den sie in aller Schnelle durchpushen wollte, wo eben auch das CBD, das keinerlei psychoaktive Wirkung hat, sondern eben wirklich nur ein gutes Heilmittel ist, wo sie das illegalisieren wollte und ins Suchtmittelgesetz aufnehmen wollte. Da haben wir als Hanf-Institut damals sehr gut reagiert. Wir hatten zur damaligen Zeit schon 10.000 Unterschriften offline für eine Medical Cannabis Eigenanbau Bürgerinitiative gesammelt. Die haben wir dann zu diesem Zeitpunkt im Parlament übergeben, haben auch also eine lange Stellungnahme abgegeben, warum viele der Vorhaben, die da in dem Gesetzesentwurf standen, gar nicht durchführbar sind aufgrund der Besonderheiten dieser einzigartigen Pflanze. Und als dann das Gesetz am 1. November kam, habe ich mir den Gesetzestext durchgelesen und war eigentlich überrascht, dass das Hanf-Institut gar nichts zu kritisieren hat, weil man unseren Kritikpunkten doch relativ weit gefolgt ist.
Na gut, na Gott sei Dank.
Und es ist jetzt die neue Regierung, da gibt es ein bisschen Aufregung, weil auf Seite 44 des Regierungsprogramms stehen zwei Sätze. Einmal der Schutz der Minderjährigen vor Drogen, das unterschreibe ich mit sofort, bin ich auch dabei. Und dann noch der zweite Satz eben, dass es wieder zu einem Verbot des Verkaufs von Hanfsamen und Hanfstecklingen kommen soll, die ja eine österreichische, das ist ja ein Unikum in der EU. Ich glaube aber aus zwei Gründen, dass das nicht so kommen wird. Zum einen, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Und zum Zweiten, wir wissen, es gibt in allen Parteien mittlerweile Befürworter von Cannabis und die Diskussion wird intern überall sehr heiß geführt, weil natürlich eben Betroffene, die vielleicht eben einen Patienten in der Familie haben oder so, da schon eine ganz andere Perspektive dazu haben. Es ist auch, wenn ich in die Programme schaue, selbst im Programm der jungen ÖVP Niederösterreich steht auf Seite 44, zufällig auch 44, aber deren Programm hat nur 45 Seiten, steht auch ein Ja zu Medical Cannabis drinnen. Es hat auch einmal der Tiroler FPÖ-Landesobmann vor ein oder zwei Jahren gesagt, naja, überführen wir das doch ins Verwaltungsstrafrecht, also wenn jemand beim Kiffen erwischt wird, dass er quasi einen Strafzettel ausgestellt bekommt. Also da ist eine sehr breite Bewegung. Und wenn ich mir anschaue, das dicke Regierungsprogramm, ich glaube nicht, dass das also jetzt eine Priorität der Regierung ist, einen an und für sich durch diesen Weg, den wir gegangen sind, wo eben in Österreich viel angebaut wird. Und das ist auch gut. Wir haben dadurch keine Straßenszene mehr. Es gibt halt den Grower, der für seine Freunde im Freundeskreis anbaut. Da schaut man natürlich auf die Qualität. Das ist so wie beim Gemüse aus dem eigenen Garten. Da will ich nur das Beste. Und da geht es nicht mehr um dunkle Geschäfte in irgendwelchen Hinterhöfen. Dass in Wien entlang der U-Bahn eben Drogen verkauft werden. Wien ist eine Weltstadt, da kommen die Leute zum Wochenende her und nicht alle wollen zum Heurigen gehen, andere wollen halt zum Konzert gehen und dabei einen Joint rauchen. Und die wissen halt, bei der U6 bekommen sie halt also eben einen Beutel Cannabis. Das wird sich nie verhindern lassen.
Wenn man gleich alle, wo sie in Wien dann hingehen.
Das woanders geben. Beste Lösung wäre eben, wir machen eine Legalisierung, dann können die Leute geprüfte Ware in einem regulierten Geschäft kaufen.
Die Gegensätze, auf die die UN hinweist, die höre ich da irgendwie schon raus. Also man darf in Österreich das Zeug, dieses Kraut anpflanzen. Man muss es aber dann, bevor es blüht, muss man es vernichten. Das muss man dann hoch und heilig versprechen, wenn man das im Geschäft kauft, was ich völlig absurd finde. Und man darf es, glaube ich, auch konsumieren. Also wenn man das nur konsumiert hat, dann passiert
ja, nur das ist,
dann passiert einem strafrechtlich nichts, aber man darf es jetzt nicht weitergeben. Das sind doch lauter Widersprüche, die die UN gerade moniert hat, ne, oder?
Genau so ist es. Und vor allem diese Straffreiheit des Konsums, das ist eine Doppelbödigkeit im österreichischen Gesetz, weil im selben Absatz steht auch drinnen Erwerb, Besitz und Weitergabe. Und Besitz wird bei uns so ausgelegt, wenn ich einen brennenden Joint aus dem Aschenbecher nehme und daran anziehe, besitze ich diesen Joint. Der Zug ist zwar eben legal, aber dass ich ihn in der Hand halte, das ist illegal.
Das also, ist die österreichische Situation Lösung.
Ein bisschen verrückt ist allen klar und da muss eben etwas passieren. Wie gesagt, ich meine, es hat sich auch das Bild geändert. Ich meine, früher hat man halt glaubt eben, dass Leute, die Drogen nehmen, dass die halt einfach nur sich ständig eben high sein wollen und aus der Welt wegknallen wollen. Jetzt aber mittlerweile ergibt sich, dass im Grunde viele dieser Leute eben aufgrund von mentalen Problemen oder so zu Drogen als Selbstmedikation greifen. Und wie gesagt, Cannabis entspannt, man schläft besser drauf oder so. Es ist besser, die Leute rauchen einen Joint, als sie nehmen irgendeine Stahlschlaftablette, wo im Beipackzettel drinnen steht, naja, aber einer von 100.000 kann unerwartet doch an Herztod sterben deswegen. Dieses Risiko gehe ich bei Cannabis nicht ein.
Also
es ist diese allgemeine Unschädlichkeit, die hier noch mehr herausgearbeitet werden muss. Also ich kann mich auch erinnern, weil Sie auch zuerst angesprochen haben, ob die Krankenkassen das zahlen. Das hängt also sehr von Bundesland zu Bundesland ab. Ich habe aber also, wir wissen nur aus unseren Erfahrungen, dass die Richter am Sozialgericht also diesen Patienten meist sehr positiv gegenüber gesinnt sind. Wenn man vor das Sozialgericht geht, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, kann man vor das Sozialgericht ziehen und kann also dort eben auf die Refundierung der Kosten pochen. Und das wird dann auch im Allgemeinen also von den Richtern so entschieden. Man darf ja nicht vergessen, die einzige, Sie haben es zuerst erwähnt, Dronabinol, das ist die einzige legale Form von THC in Österreich und noch zwei andere Medikamente, aber Dronabinol kostet nicht das THC in seiner Reinform 1 Gramm 900 Euro mittlerweile. Am Schwarzmarkt kriege ich da die zehnfache Menge dafür. Also da wird Geld gemacht auf dem Rücken von Kranken, die meistens ohnehin nur mehr von einer Arbeitsunfähigkeitspension leben.
Bleiben wir dabei, das finde ich ungeheuerlich eigentlich. Also Dronabinol wird in Österreich, also die Rohstoffe für Dronabinol werden in Österreich angepflanzt, irgendwo in Wien, Wiener Neustadt, glaube ich. Und dann wird das Ganze nach Deutschland verschifft Und dort wird es dann also veredelt. Und ich kann schon verstehen, man möchte als Arzt das Ganze in einer konstanten Dosierung geben. Und Das ist sicherlich nicht ganz billig. Aber wie Sie es jetzt selbst sagen, dass sich der Preis dann verzehnfacht, ist dann schon ein bisschen heftig. Und es führt dann dazu, dass das dann nicht verschrieben wird, weil die Kosten zu hoch sind.
Ja, und wissen Sie, bei dieser Preisunterschied, wenn ich da nämlich hernehme, was mich also dieselbe Menge THC am Schwarzmarkt kostet, nämlich ein Zehntel, sieht man, da ist eindeutig eine Geschäftemacherei dahinter und sonst nichts anderes.
Na, das ist eine Sauerei. Ne? Also, ich weiß ja nicht, um wie viel das billiger ginge, aber und man kann es jetzt nicht ganz mit den Schwarzmarktpreisen natürlich vergleichen oder überhaupt nicht vergleichen in dem Sinne, weil das ja am Schwarzmarkt kaufen sie halt dann irgend so ein Kraut und dann wissen sie ja nicht, wie stark das ist. Ne?
Das genau, habe ich wieder das Problem, aber also ich meine, Unsinn
bekannt für
Cannabisöl, meine Schwarzmarktpreise sind um 100 Euro das Gramm in Österreich.
Na gut, und da weiß ich es aber auch nicht ganz genau. Und bei Dronabinol ist halt der Vorteil, dass ich halt da aber eben wiederum nur das THC herausgelöst. Das ist schon wieder so ein bisschen wie dieses synthetisierte Vitamin C. Also
so ist es. Das ist halt 110 von 100 Dronabinol-Patienten, die den direkten Vergleich mit der Blüte, mit der natürlichen Pflanze können, sagen alle, sie hätten lieber die natürliche Pflanze oder ein natürliches Extrakt aus der Pflanze, weil diese Monosubstanz eben nicht diese Heilwirkung hat, wie eine Blüte, in der ich 109 andere Cannabinoide auch noch habe, von denen ja 100 noch gar nicht erforscht sind.
Naja, das ist schon erstaunlich. Und aber Dronabinol, da geht es wirklich ums THC. Also das ist ein THC-Präparat. Ja. Das heißt, es gibt Dinge, weil da habe ich letztens jetzt auch mit jemandem diskutiert, es gibt also Dinge, die mit dem CBT, das ist also jene Substanz, die eher so beruhigend ist und wo man also auch nicht irgendwie welche, also keine Euphorie oder irgend sowas, um Gottes Willen. Und THC, das ist ja eigentlich das Böse, wo man dann irgendwie Lachkrämpfe kriegt und so und dann solche furchtbaren Dinge wie Euphorie erlebt.
Ja, aber beides, was soll daran böse sein?
Naja, genau. Aber wer weiß, es sind schon Leute, an Lachen erstickt. Also in Japan.
Ja, zu Tode gelacht.
Ein Fisch namens Wanda sind Leute im Kino.
Der Argumentation der Prohibitionisten folgen.
Ja, also bei ein Fisch namens Wanda zum Beispiel, den müsste man dann eigentlich auch verbieten, soll ein Japaner im Kino vor Lachen gestorben sein. Erster Teil aber, wohlgemerkt. Erster Teil.
So ist es. Es ist einmal zum Leben gehört der Tod, ja, und es ist das, ich meine, es ist so wie beim Autofahren, wir haben immer noch jedes Jahr ein paar hundert Tote, aber deswegen verbieten wir das Autofahren nicht für 99,99% der Autofahrer und Fußgänger, geht das Jahr unfallfrei vorüber, ja. Aber es werden hier einfach immer noch auf Ängsten aufgebaut, die leicht eben zu entkräften sind.
Aber jetzt fernab von jeglicher Polemik, weil es ist eigentlich ein ernstes Thema, finde ich. Aber es gibt also für THC als auch CBT medizinische Anwendungen.
Ja.
Okay. Und eigentlich ist es dann doch wahrscheinlich so, dass das immer in Kombination gegeben werden sollte, weil in der Natur ist es ja auch so. Ne? Also ich habe das vor Jahren einmal mit Vitamin C, das war recht interessant. Ich habe also dieses synthetisierte Vitamin C genommen und ein Gast meiner Sendung, der hat mich dann darauf hingewiesen, wir haben dann noch eine Sendung über Vitamine gemacht, das ist irgendwie nicht so super, nimm dieses Vitamin C, das quasi eingebettet ist in dieses natürliche Spektrum an Wirkstoffen. Und siehe da, das hat viel besser gewirkt. Und ich nehme doch an, das ist wahrscheinlich bei Cannabis-Produkten genauso.
So ist es. Es kommt aber nur auf die Zusammensetzung an. Und da sind wir genau bei dem. Das THC ist halt das Stimmungsaufhellende, das Leichte, dass das einen High macht, ja, dass eine gute Stimmung bringt, das antidepressiv ist, das auch also zum Beispiel gegen so weiter ist. Ja, während wiederum diese Sorten wurden am Schwarzmarkt auf hohen THC halt hingezüchtet. Ja, und ich erlebe das in weiten Kreisen, dass die Leute sagen, sie können es nicht mehr rauchen, sie kriegen Paranoia, wenn sie das rauchen. Und die haben einfach nachher Angstzustände.
Aber
und
sehen
das
Sie,
wird aber durch die richtige Kombination mit CBD, kann das vollkommen kompensiert werden. Es ist, wenn ich ein 1:1-Verhältnis von THC und CBD habe, nehme ich diese Effekte gar nicht wahr. Und da kommt es eben darauf an, ja, so dass man da die richtige Zusammensetzung findet. Es gibt mittlerweile 15.000 Cannabis-Sorten und da sind halt die Patienten am Suchen, was ihnen am besten tut.
Aber sehen Sie, haben Sie es eh selbst gesagt, also die Stimmung ist nicht immer gut. Also da gibt es natürlich dann schon auch Leute, die dann daraufhin irgendwelche Angstzustände bekommen.
Ja,
also
das ist, vielleicht das so ist eben, weil sie, das kann auch mit Dronabinol passieren, weil das reines THC ist und das ist bekannt dafür, ja, dass diese Wirkung hat. Also mir ist bei das THC auch so, wie diese starken Gräser kamen Anfang dieses Jahrtausends, ist das vielen Leuten so gegangen, dass sie aufs Gras rauchen hin paranoid geworden sind. Und ich erlebe es jetzt auch noch oft beim Weggehen oder so, dass die Leute sehr gerne einen CBD-Joint rauchen, weil sie sagen, jö, das ist schön ruhig und ich kriege keine Angst. Also weil einfach hier durch die Illegalisierung das THC überzüchtet wurde und eigentlich wieder zu einem unerwünschten Effekt geführt hat, dass es einfach zu stark ist. Ich meine, der gerne Bier trinkt, will nicht dauernd einen Schnaps trinken. Ja. Und so ist es auch beim Cannabis. Also das kommt immer ganz auf die Sorten an. Ich meine, es ist manche Leute, die rauchen starke Sorten am Abend nach der Arbeit, weil sie halt einfach jetzt auf der Couch Musik hören wollen. Ja, andere gibt es wiederum, die nehmen es gegen ihre chronischen Schmerzen. Die müssen es auch untertags rauchen. Die werden eher schwächere Sorten rauchen, weil sie dadurch eben arbeitsfähig sind, aber nicht psychoaktiv beeinträchtigt sind und eben ihrer Arbeit problemlos nachgehen können.
Ich habe vorher Vitamin C erwähnt, wollte ich nur jetzt noch ergänzen, das gilt auch übrigens als Wundermittel und ist auch in der Krebsbehandlung angeblich sehr wirksam. Also und lustigerweise soll es auch bei irgendwelchen Angstzuständen aufgrund von zu starkem Konsum von Halluzinogenen wirken, also LSD und
also Vitamin C jetzt. Mir ist zum Beispiel bekannt, das war so eine alte Kifferweisheit, war eben, wenn jemand doch zu viel erwischt hat oder eben, weil er halt zu viel geraucht oder zu viel gegessen hat und sich nicht wohlfühlt, dann soll er Orangensaft trinken, also weil Vitamin C dann diese Symptome rasch und zuverlässig erleichtert. Mhm. Also ein guter Tipp, sollte einmal jemand das Gefühl gehabt haben, zu viel geraucht zu haben, soll er einen halben Liter Orangensaft trinken.
Na bitte. Ja. Also das eine gesunde und das andere ist auch gesund, also ist eigentlich super.
So ist es, es ist, wie der Paracelsus schon gesagt hat, es ist immer die Dosis, die es bestimmt, ob etwas Medizin, Droge oder Gift ist. Ja. Und ich meine, das ist genauso auch beim Rauchen. Ich meine, 99% der Raucher haben keine Probleme, aber so wie es halt die Leute gibt, für die es vollkommen normal ist, ein Palettenbier am Tag zu trinken, gibt es halt die, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Bonk rauchen. Aber das ist einer von 100 oder einer von 1000 Cannabiskonsumenten. Das ist nicht die Mehrzahl. Also die Mehrzahl ist die breite Bevölkerung in ihrer ganzen Vielfalt in allen Altersgruppen. Das muss ich halt jetzt dazu sagen, weil dadurch, dass es nicht geregelt ist, ist es natürlich auch auf den Schulen so. Wir haben aber da auch ganz interessante Reaktionen. Die Grazer Kriminalpolizei hat da unlängst einmal einen Schwerpunkt in den Grazer Gymnasien gestartet, also wo sie gegen das böse Cannabis vorgehen wollten. Und da kam dann die Aufregung von den Eltern, weil die Eltern gesagt haben, lasst unsere Kinder in Ruhe. Wenigstens saufen sie nicht.
Das ist interessant, okay.
Es ist auch ein Argument, das ich auch immer wieder sehr bei den Pro-Argumenten höre, ist die Gewaltlosigkeit. Mit Alkohol, die Leute werden aggressiv und es passiert dann alles das, was wir eben in den Chronikspalten der Zeitung am nächsten Tag lesen. Und das alles ist bei Cannabis nicht der Fall. Ich kann jedem nur sagen, wenn er mit jemandem streiten will, dann sollen beide einen Joint rauchen. Es wird unmöglich sein, für sie zu streiten. Ja, es ist einfach eine Droge, die friedlich macht und eben zu Toleranz führt. Und es ist nichts schöner, als wenn man in ein fremdes Land fährt als Raucher und man trifft wo jemanden und der raucht auch einen und schon haben sich zwei Freunde gefunden und man bekommt einen ganz anderen Einblick in die Gegend, wo man gerade ist.
Mhm. Marokko soll da angeblich ganz gut sein.
Beispielsweise Marokko, aber Cannabis, mit Ausnahme der Polarkappen, wächst Cannabis überall. Also ob Chile, Argentinien, Indonesien, egal wo. Es ist noch jeder Raucher überall zu seinem Gras gekommen.
Also nichts für Eisbären. Vor vielen Jahren hat mir aber ein damaliger Kollege erzählt, jetzt nur noch zu den von mir aus seltenen, aber doch Fällen, wo sich tatsächlich eine Sucht entwickelt, die denjenigen dann hemmt. Und das ist interessant, also der kann dann einfach nicht mehr seinem Beruf nachgehen. Und der hat also wirklich, der hat immer im Keller, hat er mir erzählt, da hat er sich so seinen Kiffkeller eingerichtet. Und der hat dann müssen aufhören damit, weil so wie Sie sagen, der hat dann quasi in der Früh seinen ersten Bong geraucht. Das ist also so eine besondere Art, das zu sich zu nehmen. Ich glaube, das ist so.
Das ist ja sozusagen, ja, also da wird man, das ist sozusagen die stärkste.
Ich glaube, er hat es dann über pur und so, und der hat also gemeint, es hat ihn, und das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, er hat gemeint, wenn er in den Keller runtergegangen ist, dann hat es ihn richtig zum Reißen angefangen, also er hat zu zittern begonnen. Ja. Das heißt, da gibt es schon, das darf man nicht verschweigen, finde ich, es gibt Fälle, wo also Menschen dann wirklich so da reinkippen in das, dass sich wirklich eine Sucht entwickelt und dass sich auch körperliche Symptome einstellen, auch wenn jetzt die körperliche Abhängigkeit in dem Sinne, so wie bei Opiaten, nicht gegeben ist. Also der Körper hört, wenn ich das richtig verstehe, dann nur weil man das CBD absetzt, nicht auf die endogenen Cannabinoide zu erzeugen. Anders ist es ja bei Opiaten, wo dann der Körper damit aufhört, denkt, na, passt, das kriege ich jetzt und dann brauche ich nicht mehr. Ja. Und das ist dann schlecht, weil dann irgendwie die Nervenenden blanken.
Ja, und dadurch kann es auch, weil Cannabis fett- und alkohollöslich ist, kann es auch zu gar keinen Entzugserscheinungen kommen, weil Cannabis in den Fettzellen abgespeichert ist und eben sich sehr langsam aus dem Körper ausschleicht. Also da ist es vollkommen einfach von der physiologischen Wirkungsweise her unmöglich, dass es zu einer Entzugserscheinung kommt. Was sicher nicht verschwiegen werden sollte, ist Leute, die halt ständig anrauchen, und wenn die dann einmal am Abend nichts zum Rauchen haben, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten beim Einschlafen haben werden, ist normal, aber ich glaube, das ist bei jedem so, der es gewohnt ist, am Abend noch ein Bier oder sonst etwas zum Schlafen gehen zu trinken oder einen Beruhigungstee. Wenn er den nicht hat, dann schlaft er auch nicht so gut wie sonst ein. Und diese Fälle, wo sie sagen, sind alle ernst zu nehmen und so. Wir müssen es aber immer ein bisschen in Relation setzen mit dem Drogenproblem, das in Österreich das vorherrschende ist. Das ist Alkohol. Und ich glaube, auf jeden dieser Fälle von Kellerraucher, die Sie gerade erwähnt haben, wird wahrscheinlich 1000 Fälle von alkoholkranken Leuten sein,
Problem
mit anderen Symptomen haben.
Die Kellersäufer sind sicher häufiger in Österreich und ich nehme an, auch in Deutschland. Die meisten Zuhörerinnen und Hörer kommen ja aus Deutschland. Und da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, die Auswirkungen, die negativen von Alkohol sind auf jeden Fall schlimmer als, soweit ich das beurteilen kann, von Cannabis. Also allein schon, wenn man sich die Leute anschaut, wenn ich mir Sie anschaue und jemanden, der jetzt seit seinem 13. Lebensjahr sauft, na danke. Also
Ich habe einmal früher als Journalist eine Reportage gemacht über Frauenhäuser. Ja, wenn man mit den Frauen dort gesprochen hat, 95% sind aus einem Grund dort, weil der Mann sich angesoffen hat.
Und nein, es ist furchtbar. Ja. Also Alkohol ist, ich meine, nichts gegen Alkohol, ich liebe Whisky, ja. und auch Cognac in letzter Zeit, aber das ist halt nichts für jeden Tag, und vor allem, also nach 2, 3, mir steht es an, ich habe schon seit Jahren nicht geschafft, mich zu betrinken.
Alles in der im richtigen Maß ist alles gut. Das Übermaß hat noch keinem von uns bei irgendetwas gut getan.
Auch nicht Cannabis.
Ja.
Übrigens, falls jemand anrufen möchte, also ich habe die Skype-Leitung jetzt aktiviert und bitte sehr gerne, falls es da jetzt Fragen gibt, auf die ich, wie gesagt, nicht komme und die ich jetzt auch im Chat überlesen sollte, einfach anrufen und ich werde dann die Nähling auf Sendung schalten. Die Geschichte, warum Cannabis eigentlich verboten ist, die finde ich ja auch sehr spannend. Also ich habe da auch ein bisschen recherchiert und da gab es eine Galileo-Doku dazu. Und laut dieser Doku, das habe ich jetzt nicht alles verifiziert, aber soll das so gelaufen sein, dass in den 20er Jahren gab es diese Opiumkonferenz, die sogenannte.
Ja, genau.
Und da
in Norwegen hat die stattgefunden, 1925 war das, ja.
Und da wurde also über das damals wirklich beträchtliche Problem, Opium, Heroin war ja, wie Sie richtig sagen, am Anfang das Wundermittel, die Leute haben es genommen wie... Ja. So ganz normal und sind dann extrem...
Auch in Coca-Cola war früher Kokain drinnen.
Ja. Das ist richtig, ja. Es gibt sogar das Red Bull Coca-Cola, das in Österreich erhältlich ist. Es hat sogar noch Coca-Pflanzen, es hat wieder Coca-Pflanzen-Extrakt.
Einen Extrakt davon,
In einer Menge, wo es offensichtlich wurscht ist. Ich weiß nicht, warum es drin ist, es ist ein reiner Marketing-Gag. Also ich glaube nicht, dass man das schmeckt. Aber ist wurscht. Ja. Es schmeckt aber sehr gut, dieses Cola. Ich will ja keine Werbung machen. Jedenfalls, dann gab es also diese Konferenz und dann, und das finde ich so bizarr, offenbar in Ägypten gab es da ein Problem, also da haben irgendwie alle sich komplett eingekifft die ganze Zeit und der König von Ägypten, der hat dann irgendwie gemeint, es soll ein Abgesandter zu dieser Konferenz fahren und dort doch auch dafür sorgen, dass auch Marihuana gleich mit reingenommen wird in dieses geplante Verbot, das dann international durchgesetzt werden soll. Was ich äußerst interessant finde. Das war ein Novum damals. Also für uns ist das völlig normal. Aber damals, dass man plötzlich den Leuten vorschreibt, dass sie das nicht mehr nehmen dürfen.
Was sie zu tun und lassen haben.
Das war irgendwie damals noch nicht so einfach. Heute ist es alles, also wir nehmen da sehr viel hin, muss ich sagen. Zu viel. Aber und der ist dann dorthin gefahren und hatte ein mulmiges Gefühl, zumindest ist das also in der Galileo-Doku so rausgekommen, weil er nicht genau gewusst hat, wie er das jetzt rüberbringen soll, weil es war ihm klar, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit den anderen beiden Substanzen.
Ja.
Aber irgendwie hat er es geschafft. Und dann gab es einen Herrn Harry Anslinger aus den USA.
Ja.
Und erzählen Sie doch weiter. Also,
sehen Sie, das ist das, wo eben, also die Opium-Konferenz, da ging es damals mehr um eben das Opium-Problem, auch in Amerika. In Amerika also, hat praktisch jeder zweite Opium genommen bis dahin. Ja, und das war eben auch ein Problem mit den chinesischen Arbeitern, die dort die Eisenbahn gebaut haben. Es war aber so, Amerika hat ja in den 20er Jahren die Alkoholprohibition eingeführt und dafür wurde natürlich auch also ein eigenes Amt geschaffen, nämlich das ATF, ja, das Büro gegen Alkohol, Tabak und Feuerwaffen. Ja. Und denen war also eben die Kontrolle der Prohibition aufgetragen. Dann hat die Prohibition 1933 wieder aufgehört und der Herr Anslinger und seine Kollegen sind dagestanden und haben Angst gehabt, dass sie jetzt keine Arbeit mehr haben, wo Alkohol wieder illegal ist. Und daraufhin haben sie sich etwas anderes gesucht und da sind sie auf Cannabis gekommen. Sie haben es aber nicht Cannabis genannt, weil da jeder zu ihnen gesagt hätte, na seid ihr verrückt, das ist eine gute Medizin, da hat überhaupt keiner ein Problem damit. Die sind dann hergegangen, haben sich da einen Slangnamen ausgedacht dafür, Marihuana, ja, so mexikanisch hört sich das an, schon ein bisschen fremdländisch, so wie ja heute auch der Herr Trump vor den Mexikanern Angst hat, so war das also vor 100 Jahren auch schon so, aus einem anderen Grund, und hat also dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion über die Weihnachtsfeiertage wurde das eben dann also im amerikanischen Kongress beschlossen und nur einen Tag später hat die American Medical Association, also die Vereinigung der Ärzte in Amerika gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass Marihuana Cannabis ist, hätten sie diesem Gesetz nie im Leben zugestimmt, weil es eben so ein wertvolles Heilmittel ist. Es gibt auch noch, das ist auch noch auf YouTube zu finden, den Film Hemp for Victory, wo die Amerikaner noch 1942 von den industriellen Vorzügen von Cannabis gesprochen haben, das ein Rohstoff ist, mit dem ich eigentlich alles, was ich aus Erdöl machen kann, kann ich auch aus Cannabis machen. Also ich habe auch schon selbst in
Erdöl der Hand schon gehabt, wieder, ja.
Plastik-Trinkwasserflaschen, transparent, die aber nach 80 Tagen kompostiert sind. Die sind aus Hanf. Also ich kann praktisch alles, was jetzt Plastik ist, könnte ich mit Hanf machen. Es wäre für Textilien, es ist die beste und längste natürliche Faser, die sich nicht dehnt. Ich habe gerade Hanfhose an, die habe ich jetzt schon ein paar Tage an, das dehnt sich nicht, die verliert nicht die Form und die Hose, die hat also schon einige Saisonen auf dem Buckel und wird noch einige Saisonen durchhalten. Es hat auch der Herr Henry Ford schon 1941 ein Auto präsentiert, das zu 70% aus Hanf bestanden hat. Mit dem war aber die Autoindustrie nicht glücklich, weil wenn man da irgendwo dagegen gefahren ist, ist man wieder weggefahren und die Beule hat sich quasi von selbst wieder ausgebeult. Da ist ja kein Geschäft mehr mit Ersatzteilen zu machen. Also eine Hinwendung unserer Gesellschaft zu mehr Hanf in unserem allgemeinen Leben wird auch ein bisschen gesellschaftliche Veränderungen bringen, weil wir halt also von diesem ständig was Neues, weil das Alte eigentlich Mist gewesen ist, der schon wieder eben ausgedient hat und verbraucht ist. Wenn wir diese Produkte aus Cannabis erzeugen, sind die langlebiger und das wird natürlich aber ein bisschen mit unserer mit der Illusion des ewigen Wirtschaftswachstums kollidieren. Da sind schon noch Fragen zu lösen, die es gibt und es gibt natürlich massive Interessen dahinter, dass die Situation so bleibt, wie es ist. Aber im Grunde genommen, wir müssten das Erdöl nicht tausende Meter tief hochpumpen, sondern wir könnten Hanf auf unseren Feldern anbauen und aus den Hanfsamen könnten wir Hanfdiesel machen. Der Dieselmotor wurde einmal vom Rudolf Diesel ursprünglich für die Verwendung mit Hanfsamenöl konzipiert und Hanfsamenöl ist ein Diesel, den man aber gleichzeitig als Salatöl verwenden kann. Also Gott, da geht also, keine Umweltgeschädigung nicht.
Da habe ich
warum
gewisse,
die Weltgeschichte so falsch gelaufen ist, ja, das frage ich mich auch.
Das fragen Sie viele. Also bei Biodiesel habe ich so gewisse Vorbehalte, vor allem weil es da zu schrecklichen Nahrungsmittelspekulationen kommt. Lassen wir das einmal außen vor.
Ja.
Die die Autoindustrie, es gab in den 50ern auch einmal ein Auto von, ich glaube, Daimler
Steyr. 1941 vom Henry Ford gab es das.
Also ja, aber in den 50ern gab es das auch in Österreich. Und da habe ich mal so einen Film gesehen, bin mir ziemlich sicher. Und ist aber schon länger her. Und da hat also jemand mit dem Hammer vorne auf die Karosserie geschlagen und da war nicht einmal eine Beule. Gut, die Knautschzone ist vielleicht da ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber okay. Also das finde ich auch sehr spannend, dass also sich die Produkte, die mit Hanf erstellt werden können, mit der Erdölindustrie und der Papierindustrie in die Haare kommen. Und das sind beide sehr aggressive Geschichten.
Ja, die Gutenberg-Bibel wurde auf Hanfpapier gedruckt. Druckwerk der Geschichte.
Also das sollte man zumindest auch nicht ganz außer Acht lassen. Ein bisschen eine grausliche Geschichte ist auch, dass also in den 20er Jahren noch selbst bei uns war das ganz normal. Also da gab es auch in der Trafik dann Zigaretten, wo Hanf beigemischt war, weil das auch billiger war.
Ja.
Und dann kam diese Verteufelung. Also aus irgendeinem Grund war man dann halt der Meinung, ich habe auch einmal gehört, das hing dann mit irgendwelchen Kunststoffpatenten aus Deutschland zusammen, die nach
Amerika. Die Zeit des Cannabis-Verbots fällt zusammen mit der Zeit, wo die Patente für Nylon, Tralon, Perlon, PVC etc. geschaffen wurden. Also da können wir schon einen Zusammenhang sehen, wie man eben eine ökologisch vernünftige Alternative zu Ungunsten von Produkten, die tausende Jahre brauchen zu verrotten, eben das so gesteuert hat, in die falsche Richtung.
Ziemlich Schwachsinn. Jesus war ein Kiffer, schreibt da jemand im Chat, kann ich es weder bestätigen noch ausschließen.
Ja, Christus heißt der Geölte und ich meine also die Geschichte, dass der Jesus mit einer Mischung aus Hanf und ich weiß nicht welche anderen Zutaten noch, dass er damit geheilt hat. Jetzt, wenn ich so die Wunderwirkung allein schon von den CBD-Tinkturen sehe und weiß, also der musste nicht auf das THC verzichten, weil da gab es noch keine dummen Gesetze zu dieser Zeit, ist diese Geschichte sehr glaubwürdig, dass er ein Heiler gewesen ist.
Okay, da werden jetzt natürlich Christen mit Ihnen sehr uneins sein, wenn Sie sagen, seine Heilung basierte nur wegen Hanf. Also auch seine Wundertaten
nicht,
waren...
Nicht nur wegen Hanf, wie gesagt, das war eine Mischung, aber da gibt es eine Rezeptur in der Bibel, in der eben Cannabis, so der damalige Name für Cannabis, vorkommt.
Tatsächlich?
Ja.
Aber was ich jetzt noch hinaus wollte, ist, man hat es dann auch, man hat dann also das Hanf verteufelt und bei uns hat man dann, ich glaube, das war dann bei uns, da hat man dann diesen Ausdruck Negerkraut verwendet, um den Leuten das dann irgendwie auszureden.
So. Ja, das war ja so. Eben die Reefer Madness, der Herr Enslinger ist in den 30er Jahren hergegangen und gesagt, ui, wir müssen das verbieten, weil das rauchen diese Jazzmusik machen die Neger, wie das damals hieß, und womöglich, die machen sich dann über unsere weißen Töchter her. Genau. In den 60er Jahren, als dann die große Peace-Bewegung eben als Antwort auf den unnötigen Vietnamkrieg entstand, ja, blieb man dann bei der Prohibition von Cannabis, weil es die Leute plötzlich zu friedlich machte und keiner mehr in den Krieg ziehen wollte.
Ja, man hat überhaupt
also die Gegenargumentation hat sich immer der gesellschaftlichen Stimmung angepasst.
Man hat, glaube ich, die gesamte Hippie-Bewegung teilweise darauf zurückgeführt, dass die halt dieses Kraut rauchen. Ich glaube, da war noch nicht so ganz durchgedrungen, dass die aber auch LSD nehmen und das ist um einiges psychoaktiver. Aber gut.
Ja.
Jedenfalls, man hat...
Das ist, wenn Sie noch sagen, nur kurz noch, um also auch die letzten Christen hier auf unsere Seite zu ziehen, die noch also dem zweifeln, im Buche Matthäus steht auch drinnen und ich gebe euch die Samen und nutzt sie alle und da steht nicht in Klammern dabei, ausgenommen den Cannabis-Samen.
Ja.
Ja.
Also
es ist auch in der Ayurveda, also in der Ayurveda, Hanf ist eine von den 7 heiligen Pflanzen in Indien. Ja, es gäbe keine ayurvedische Heilkunst ohne Hanf.
Wusste ich auch nicht. Interessant.
Ja.
Es ist interessant, dass man von solchen Dingen wirklich nie hört. Also auch jetzt, ich habe schon so oft mit Ayurveda gesprochen.
Es wurde 55 Jahre lang ganz gezielt unterdrückt. Wir hatten in Österreich, also wie ich eben zu rauchen begonnen habe in den 70er Jahren, ich meine, da gab es noch ein Gesetz gegen Drogenverherrlichung. Da war es per Gesetz verboten, dass man irgendetwas Positives über eine verbotene Substanz sagt. Also damals hätte man noch dafür eingesperrt werden können, weil man sagt, Cannabis ist ein Heilmittel.
Mhm.
Also wir kommen da eh schon sehr weit. Auf der anderen Seite die Gesetzeslage, wenn es immer heißt, es ist alles schon viel liberaler geworden, so ist es auch wieder nicht. Also weil ich kann mich erinnern, in meinen Jugendjahren gab es noch eine Freimenge von 30 Gramm Haschisch, weil damals, also da wurde das noch nicht unterteilt, da gab es Haschisch und also Cannabisblüten waren praktisch nicht im Umlauf in Österreich. Das hat vielleicht einer mal aus einem Nigeria- oder Jamaika-Urlaub mitgebracht. Und die 30 Gramm Freimenge, die kam so zustande, weil das ist das, was in eine Streichholzschachtel hineinpasste. Und das ist aber weg. Wir haben jetzt keine Freimenge mehr. Und ich höre das sehr oft, eben immer wieder, dass mir die Leute erzählen und sogar unlängst, also haben wir das gehört, die Polizei so in Montafon hat auch gehabt, na, zwei Pflanzen sind illegal. Nein, so ist es nicht. Das Einzige, was nur jetzt ist, ist, dass wenn ein Erstauffälliger, der zum ersten Mal beim Kiffen erwischt wird, dass jetzt halt die Anzeige automatisch zurückgelegt wird, er aber trotzdem immer noch bestraft wird in der Form, dass man ihm also droht, den Führerschein zu entziehen. Da gibt es höchstgerichtliche Entscheide mittlerweile, dass gelegentliches Kiffen die Fahrtauglichkeit nicht beeinträchtigt. Aber das ist etwas, was für einen Jugendlichen am Land existenzvernichtend sein kann. Und das ist außer alten Leuten, die eben hier Rat wegen ihrer Krankheiten suchen, Ärzten, die Aufklärung über Cannabis suchen. Die dritte Gruppe von Anrufern hier sind eben genau diese 20-Jährigen, die dann sagen, ich bin in ein Planquadrat reingefahren und jetzt bin ich positiv getestet, aber wenn ich meinen Führerschein hergeben muss, bin ich meinen Job auch los. Also, dass man da die Existenz von Leuten vernichtet, nur weil sie also ein unschädliches Heil oder Genussmittel zu sich genommen haben, ist einfach haarsträubend.
Na, da muss ich noch recht geben. Ist ein Blödsinn. Hanf im Glück, ja. Schreibt jemand, da gab es einmal einen Hanfshop in Graz, oder gibt es den noch? Der hieß so.
Ja, den gibt es noch, ja.
Den gibt es noch, Sie kennen ihn ja. Sicher. Ja.
Ja.
Sie haben vorher schon erwähnt, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben also jetzt die medizinischen Anwendungen, die Anwendungen als hochwertige Naturfaser, sei es jetzt für Kunststoffe, und das ist ja wirklich das Interessante, und aber auch eben natürlich Papier. Und diese Pflanze, soweit ich weiß, kann man pro Jahr dreimal anpflanzen, also zumindest wenn das Klima entsprechend ist. Also die
kommt aufs Klima an, aber sie ist an und für sich nach 4 Monaten ausgewachsen. Also das ist, die Pflanze kann in 4 Monaten 3, 4, 5 Meter hoch werden. Und das ist natürlich für die Faserproduktion, die wollen ja nicht die Blätter, die wollen eben die Schäben, nennt man das. Das ist eben der Holzanteil in der Cannabispflanze.
Also extrem schnell wachsend und ergiebig.
Ja, das bringt eben auch der Papierindustrie, wie Sie eben sagen. Ich meine, das Verbot wurde eben auch von der Familie Hearst. Das waren Zeitungs- und Forstbesitzer in Amerika. Also die waren auch daran interessiert, vom Hanfpapier wegzukommen, weil die wollten ihre Wälder bewirtschaften und Zeitungspapier machen. Und damals hatte man noch kein Mittel, um die Vergilbungen des Papiers zu stoppen oder zu verlangsamen. Und daher kommt dieser Ausdruck Yellow Press, also was unserer Boulevardpresse entspricht, weil halt diese Blätter nach einem Tag in der Sonne eben vergilbt sind. Und ich habe auch mich erkundigt über das Thema, weil ich mir auch gedacht habe, es ist doch eigentlich ein Wahnsinn, warum müssen wir Bäume umschneiden? Eben, ich meine, das ist, ich bekomme aus einem Hektar Cannabisfeld, bekomme ich so viel Zellstoff zur Papiererzeugung wie aus 10 Hektar Fichtenwald. Nur mit dem Unterschied des Cannabis kann ich jedes Jahr wieder anbauen. Wenn ich die Fichte umschlage, muss ich 40 Jahre warten, bis ich die nächste am selben Platz wieder umschlagen kann. Das Problem liegt aber hier in unserer Just-in-Time-Philosophie. Die Papierfabriken wollen keine große Lagerhaltung mehr haben, weil natürlich auch damit Risiken verbunden sind, dass denen das schimmelig wird oder sonst irgendwas passiert. Die wollen jeden Tag den LKW mit den Holzstämmen hineinrollen, weil sonst müsste sich der ein Lager aufbauen und von diesem Silo das ganze Jahr aus produzieren. Dasselbe ist auch in der Textilindustrie anzutreffen. Da kämpfen wir einfach dagegen an, dass halt eben nach dem Krieg in der Wiederaufbauzeit wurden die Garnmaschinen angeschafft, und diese Garnmaschinen sind halt für Baumwolle und Leinen oder die jetzt herkömmlichen Stoffe ausgelegt, und die haben eine unheimlich lange Lebensdauer, 70 bis 80 Jahre. Diese Maschinen sind eben abbezahlt, haben sich amortisiert, und da muss sich jetzt erst also eine neue Generation von Cannabis-Garn-Spinnmaschinen muss eben erst im nächsten Investitionszyklus eben einmal eingeführt werden. Und das wird jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren, wenn eben die Leute draufkommen, weil es ist auch im Vergleich, ich meine, Baumwolle also ist ja unheimlich wasseraufwendig und also gerade in den Gegenden, wo das angebaut wird, nimmt man den Leuten das Trinkwasser weg, damit wir hier billige T-Shirts bei irgendeiner Discount-Kette bekommen.
Ja, da könnte man echt sauer werden, das ist unglaublich. Ja. Aber,
Darum bin ich so engagiert in diesem Thema.
Ja, das verstehe ich. Eine andere Geschichte ist diese Nahrungsmittel. Das habe ich noch nie gehört. Hanf als Nahrungsmittel, bitte. Was meint man damit?
Der Hanf ist eine Pflanze. Es gibt eben, Sie können in jedem Reformhaus oder mittlerweile auch schon in vielen Supermärkten bekommen Sie Hanfsamenöl zu kaufen. Das hat den höchsten Anteil an diesen wertvollen Omega-3-Fettsäuren, an den ungesättigten Fettsäuren. Das ist also das beste und gesündeste Speiseöl von allen. Mhm. Nur ein Ratschlag, es ist teuer, aber nicht aufsparen, weil es wird nach 3 Monaten ranzig. Also es muss relativ zügig verbraucht werden. Das ist aber das beste Öl. Da gibt's ganz radikale Ansichten. Also ich habe auch schon gelesen, dass man angeblich rein, wenn man jetzt nur die Pflanze essen würde, 6 Monate ohne Mangelerscheinungen überleben könnte. Es gibt auch auf YouTube ein Video, das immer wieder verschwindet, von einer Amerikanerin, die hat 40 Tabletten genommen und die hat dann einfach die frischen Cannabispflanzen genommen, in den Safter geschmissen und den Saft getrunken und die hat alle diese Tabletten abgesetzt. Dieses Video verschwindet mysteriöserweise aber immer wieder von Facebook, von YouTube. Mhm. Naja, okay. Und so gibt's viele Fälle. Es gibt mittlerweile in Amerika, hat sich also eine Cannabis-Küche entwickelt. Da gibt's Restaurants, die halt alles mit einem Schuss Cannabis noch abschmecken. Mhm. Da sage ich aber immer sehr vorsichtig sein beim Essen, weil eben das Cannabis beim Essen wesentlich potenter ist, als wenn man es raucht und weil auch die Wirkung erst sehr verzögert einsetzt, nach circa 1 bis 2 Stunden. Ja, also wenn man ein Cookie wo bekommt, dann sollte man am besten mit einem Drittel oder einem halben anfangen, weil es kann sehr leicht zu viel werden und das gilt auch also für Leute, die was gewöhnt sind.
Ja, aber das Hanföl, was man da kaufen kann, das hat ja kein THC, oder?
Das hat kein THC, ja. Nein. Also das ist eben rein eben aus den Hanfsamen gepresstes Öl, aber das hat die Omega-3-Fettsäuren und wird also wirklich einstimmig von allen als das gesündeste Speiseöl überhaupt eingestuft.
Aha, wusste ich auch nicht.
Ja.
Weil es gibt so viele Öle, die als das gesündeste gelten, ich weiß das schon gar nicht mehr. Aber von
mir. Das gibt sicher die Konkurrenten und so weiter.
Auch aber gesund,
ich werde da natürlich pro Cannabis stimmen, ja, dass das Beste ist.
Okay, das soll so sein. Ich sage mal, es ist sicher auch gesund, sagen wir so. Mhm. Ich habe es in den News zu Beginn erwähnt. Ein Aspekt, der natürlich nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte, in Zeiten, wo Wirtschaftswachstum und steigerndes Bruttosozialprodukt eigentlich unser einziges Lebensziel ist. Die Schätzungen in den USA gehen von 132 Milliarden Umsatz, nehme ich an, ist das aus?
Nein, Steuereinnahmen.
Ja, das sind wirklich Steuereinnahmen.
Ja, ich habe das auch, absurd. Wir haben das vor in der Washington Post, ist diese Studie veröffentlicht worden, wir haben uns das auch durchgerechnet. Wenn ich das jetzt runterbreche auf Österreich, wären das ungefähr 3,5 Milliarden Steuereinnahmen. Mich hat diese Zahl also auch selbst überrascht, weil unseren Schätzungen bisher sind wir von 1 Milliarde Budgetwirksamkeit durch die Legalisierung ausgegangen, die sich unserer Meinung nach so zusammensetzt. Wir gehen aus von einem Jahreskonsum in Österreich von rund 250 Tonnen Cannabis. Wenn ich da einfach nur die Mehrwertsteuer draufschlage, bei einem Preis von 10 Euro komme ich auf eben 500 Millionen, komme ich nur durch die Mehrwertsteuer rein. Und auf der anderen Seite, in Österreich, wir haben eine kameralistische Buchhaltung in den Ministerien, da gibt es keine Kostenzentrenrechnung, keine Kostenstellenrechnung. Wir wissen aber aus den Zahlen von Deutschland, in Deutschland hat man das erhoben, dass die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten im Jahr 5,5 bis 6 Milliarden Euro kostet. Wenn ich das jetzt durch 10 dividiere, 80 Millionen Deutsche, 8 Millionen Österreicher, komme ich in Österreich auf Strafverfolgungskosten von 550 bis 600 Millionen. Sprich, ich kann hier über 1 Milliarde zum österreichischen Staatshaushalt beitragen, aber für diese Idee interessiert sich leider niemand. Ich glaube, das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis halt uns die Budgetnote so weit drängen, dass man hier eben so weit innovativ denken muss, dass man das vernünftig angeht. Und eben die Cannabiskonsumenten sind ja gern bereit, diese Steuer zu zahlen, weil sie ja dafür im Gegenzug entkriminalisiert werden und nicht mehr diskriminiert werden.
Naja, diskriminiert könnten uns trotzdem werden, aber zumindest nicht vom Gesetz. Steuereinnahmen von ca. 200 Millionen werden, glaube ich, in der Presse oder wo auch immer, im Kurier.
Ja, die gehen aber von wesentlich, die gehen von viel zu geringen Verbrauchszahlen aus. Also das ist, ich habe mir das angeschaut, diese Zahlen von Wien. Es wird ein wirklich Vielfaches dessen von dem geraucht, was die sagen, dass in Wien geraucht wird. Also ich glaube, meine letzte Schätzung ist irgendwo, dass in Wien allein pro Woche 3 Tonnen geraucht wird.
Wow. Und das im Stadt des
das
Weins?
Ist nicht was so, ist los? Das sind 3000 Kilo, das sind 3 Millionen Gramm, das wären sozusagen für jeden Wiener 1,5 Joints pro Woche. Wir gehen davon aus, dass in Wien doch also jeder 5. bis 6. in etwa raucht. Wenn der jeder einen Tag am Joint raucht, dann kommt die Rechnung schon hin.
Ich muss in einem früheren Leben eine Hanflaus gewesen sein. Über 1 Million Hanffreunde soll es in Österreich geben. Das ist auch, das ist ja unglaublich. Jeder Achte.
Ja, so ist es. Und wir schätzen, dass also eben es hat 1 Million haben Erfahrung mit Hanf und 500.000 davon sind nach unserer Schätzung als regelmäßige Konsumenten zu bezeichnen. Wobei das eigentlich auch schon bei einem sehr niedrigen Wert anfängt. Das ist bei 2 Joints pro Woche gilt jemand schon also als regelmäßiger Konsument.
Also schon ein Hanffreund.
Ja.
Okay. Naja gut, 2 Joints pro Woche, ich meine, wenn es regelmäßig macht, muss er anders sein, weil sonst...
So ist es, aber also man, ich kenne genügend Leute, die täglich ihren Joint nach der Arbeit rauchen seit 40 Jahren und kein Problem damit haben.
Ja, gut. Es gibt diese Cannabis Social Clubs, wo sich also Leute organisieren. Da geht es vor allem um medizinische Geschichten. Ist das eine Lösung, eine Zwischenlösung?
Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Dort treffen sich die Betroffenen, dort kommen nicht die Leute hin, die eben jetzt geschwind zu Cannabis als Genussmittel auf einer Abkürzung kommen wollen. Am besten kenne ich den Cannabis Social Club in Salzburg. Das ist ein Kreis von 200 Senioren. Ich glaube, mit meinen 53 Jahren bin ich dort eh schon fast das jüngste Mitglied. Die älteste Dame dort ist 92 und ist auch von den Vorteilen von Hanf überzeugt. Und es war in Spanien, hatte man auch dieses Modell. Leider haben die Spanier das vollkommen unlogisch, eben in einer polemischen Politik jetzt im Dezember diese Cannabis Social Clubs wieder verboten. Wir sehen das aber als geeigneten Weg an, wie man da anfangen könnte in Österreich, wenn man beispielsweise einmal diesen Cannabis Social Clubs, wie auch in unserer Bürgerinitiative gefordert, einmal den Eigenanbau erlaubt. Eben den nicht aus Gewinnzwecken, sondern rein eben als Verein, eben die ja eben auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet sind, aber damit man einmal die Menschen, die es brauchen, damit versorgen kann. Und wir haben also da wirklich schreckenserregende Beispiele von Leuten, die also überhaupt keine Lebensqualität ohne, aber eine hervorragende Lebensqualität mit Cannabis haben. Ich meine, gerade der Paradepatient, der Wilhelm Wallner, der hatte sein Leben lang nie was mit Cannabis zu tun, einen Arbeitsunfall gehabt, die Ärzte haben ihm das Sprunggelenk verpfuscht, seither trägt er da 1 Kilo Edelmetall in sich herum und der ist typisch so der Fall, den haben sie Morphium gegeben, da hat er gesagt, die 5 Jahre seines Lebens kann er sich nicht mehr erinnern, was da los war, dann hat er seinen ersten Joint geraucht und war plötzlich schmerzfrei. Und ich habe das beim Willi auch so erlebt, wie der nach 3 Monaten aus der Urhaft gekommen ist, wo er letztes Jahr gewesen ist, weil er eben seine Patienten mit Cannabis versorgt hat, der hat den ersten Joint geraucht und hat gesagt, super, die Spannung da unten im Knöchel ist wieder weg. Und dem will man das wegnehmen? Nein, diese Politik ist unmenschlich.
Also da gebe ich Ihnen zu 100% recht, was also die medizinische Applikation betrifft, ist es völlig uneinsehbar, dass man da so einen Riesen, wie man in Österreich sagt, paar Höhe macht drumherum. Also ich finde, das sollte einfach diesen Menschen ermöglichen, und zwar zu einem vernünftigen Preis. Es ist auch, ich finde es auch, ich habe es eh schon gesagt, wir haben das erwähnt, dieses Dronabinol, das dann zwar existiert, aber dann so teuer ist, dass es dann erst wieder nicht verschrieben wird, was ich eh verstehe. Ja? Weil wenn das 800 Euro oder über 1000 Euro im Monat kostet, was normalerweise 50 oder 100 Euro kostet, ich meine, geht's noch.
Das ja, ist ja, ganz genau. Dieser Meinung sind los. Auch die Richter am Sozialgericht, die auch sagen, na bitte, könnte man das nicht machen, wenn sie dann alle was ersparen würden. Dadurch, ja. Das sind ja Steuergelder, die da ausgegeben werden.
Ja, eben,
werden.
Das ist es ja. Die Leute müssen sich dann einfach auch noch vorwerfen lassen, dass sie Steuergelder quasi verschwenden, weil sie nicht die Opiate schlucken wollen oder keine Ahnung was. Ja. Ich mein, also das ist... Das muss sich ändern.
Wissen Sie, darum sagen wir auch mit unserer Forderung des Eigenanbaus von Medical Cannabis, bitte, ich meine, wer in der Welt kann es einem Menschen verbieten, dass er sich die Gesundheit quasi gratis am Fensterbank selbst anbaut?
Niemand zum Kuckuck.
Er tut sich was Gutes und erspart uns allen viel Geld.
Ja,
nein. Es ist unsere alte, wir sind halt einmal, die Lebenserwartung ist sehr hoch, die Leute sind länger alt und im Alter kommen halt Altersbeschwerden dazu und viele davon werden mit Cannabis, also eben, es gibt genügend Senioren, wenn die Cannabis-Tinktur nehmen, nach einer Woche sagen die alle unisono, sie fühlen sich einfach besser. Also ich sage, es ist so richtig das Elixier für den Senior, der eben eine friedliche, gesunde Pension erleben möchte.
Ja. Nein, also da muss ich sagen, bin ich da völlig bei Ihnen. Das ist irgendwie total schräg, was da abgeht. Jetzt gibt es aber natürlich dann Menschen, die sagen, diese medizinischen Anwendungen wären ja nur als Vorwand verwendet, um dann die Freigabe so generell zu erlangen. Das, jetzt, ich meine, es ist natürlich so, wenn das einmal für medizinische Dinge freigegeben ist und man auch dann sieht, ja, das im Prinzip hat jetzt keine Nebenwirkungen und tut demjenigen sehr gut. Es würde sich da schon was verändern und irgendwann kommt natürlich der Punkt, ja, wo will man denn jetzt die Unterscheidung treffen?
Ja, also, die Pflanze ist dieselbe. Ob ich sie jetzt als Heil- oder Genussmittel sehe, ja, es ist dieselbe Pflanze. Das lässt sich nun einmal nicht trennen. Und ich meine, also wenn wir Gott sei Dank nur so Nebenwirkungen wie Euphorie, Heiterkeit oder einmal oder spontanes Lachen haben, also ich glaube, jeder Schwerkranke wäre froh, wenn er nur solche Nebenwirkungen von den Medikamenten hat, die er jetzt bekommt.
Richtig, absolut. Ja. Aber dieser Vorwurf des Vorwands, er ist im Prinzip nicht ganz unberechtigt, sage ich jetzt ein bisschen provokant.
Mir ist es in meiner eigenen Erfahrung, kommt hier niemand her, um sozusagen jetzt sich zu erkundigen, ob er unter dem Vorwand der medizinischen Indikation sowas zum Kiefen kommt. Wir erleben es eigentlich auch, sozusagen, schauen Sie, die Jungen, die das als Genussmittel rauchen wollen, die rauchen das so oder so, die hat auch die letzten 60 Jahre kein Gesetz daran gehindert und wird auch die nächsten 60 Jahre kein Gesetz daran hindern, das sich ja eh hoffentlich bald einmal ändern wird. Und aber die Leute, die direkt zum Cannabis als Medizin kommen, die haben für das überhaupt kein Verständnis, die wollen auch nicht high werden oder was, sondern die haben sich halt eben informiert, beim Dr. Google Krankheit mit dem Cannabis zusammen gegoogelt und entsprechende Erfahrungsberichte gelesen und wollen das halt jetzt auch ausprobieren. Das sind neue Schichten, die haben aber da einen ganz anderen Zugang, weil sie eben zum Cannabis als Genussmittel kommen und jetzt nicht also da noch einer Droge suchen, mit der sie also den Tag sich zudröhnen.
Sie haben eine Cannabis Bürgerinitiative gestartet im vorigen Jahr. Um was geht's da? Wie läuft's mit der? Was gibt's da an Neuigkeiten?
Es lief, wir haben bisher rund 15.000 Unterschriften gesammelt. Die kann weiterhin noch auf der Webseite des Parlaments unterschrieben werden. Links finden sich auf der Webseite hanfinstitut.at gleich oben hin.
Ist das verlinkt, ist die Seite?
Die zweite Initiative. Verzeihung?
Die Seite ist verlinkt, hanfinstitut.at.
Ja, die Seite ist verlinkt, hanfinstitut.at und dort finden Sie es gleich als ersten Punkt, braucht man nur auf das Foto klicken und kommt schon zu den Zustimmungserklärungen auf der Parlamentswebseite. Es kann immer noch abgestimmt werden. Durch die vorgezogenen Neuwahlen haben wir jetzt also eben das große Glück, dass die sehr lange unterschrieben werden kann. Es ist uns noch kein Termin bekannt, aber das wird vom Bürgerinitiativen, da gibt es einen Ausschuss für diese Bürgerinitiativen, dort wird das behandelt und wird das also dann im Parlament anders Bereichen zugewiesen. Wir wissen von der ersten Cannabis-Initiative, die es im Jahr 2014 gegeben hat, aber wissen wir, dass wir dadurch eben einmal eine Gelegenheit haben, unsere Anliegen direkt an die Politiker im Parlament im direkten Dialog heranzutragen und da hoffen wir doch wieder ein bisschen die Stimmung zu ändern. Die Stimmung hat sich geändert. Es gibt kein österreichisches Medium mehr, das schlecht über Cannabis als Medizin schreibt. Auch die konservativste Zeitung hat es erkannt, dass das ein wertvolles Heilmittel ist. Also da hat hat sich das Klima schon sehr gedreht. Es sind nur noch ein paar Politiker, die offenbar irgendwie die Angst haben, dass sie dadurch als Drogenpolitiker oder als Drogenpartei abgestempelt werden können. Also ich kann diesen Leuten versichern, das passiert sicher nicht. Der Österreicher ist so gut informiert und über Cannabis, dass er weiß, dass das ein Heilmittel ist und dass es da nicht also darum geht, dass man sich jetzt zudröhnt.
Also man will auf keinen Fall als Hippie-Politiker gelten. Ne?
Das ist es, wobei
ich meine, die bei den Grünen, waren friedlich,
so unangenehm waren die auch nicht.
Na, finde ich auch nicht. Ne? Ja. Aber in Österreich eigentlich die einzige Partei, die sich da offen dafür einsetzt, soweit ich das weiß, sind die Grünen. Und die sind ja aus dem Parlament geflogen.
Nein, so ist es nicht. Es haben die Neos, haben sie im Parteiprogramm drinnen. Ja, allerdings wird das nur leider dort von der Parteispitze her totgeschwiegen, wodurch die, glaube ich, viele Stimmen liegen lassen.
Das wundert mich nicht.
Es ist die Liste Bild, der Peter Kolber ist selbst Cannabis-Patient. Die sind eindeutig für medizinisches Cannabis. Es findet sich eben auch in den Parteiprogrammen sogar von der ÖVP Niederösterreich, findet sich was Positives zu Cannabis. Auch bei der FPÖ hört man eben, dass gegen den Einsatz von Medical Cannabis nichts zu sagen so ist. Da ist halt immer noch ein bisschen so diese Angst vor dieser Droge Cannabis da, die aber leider Gottes eben auf Falschwissen der letzten 55 Jahre beruht.
Bei der FPÖ ist man sogar der Meinung...
Es gibt auch FPÖ-Politiker, die sich mit Dronabinol behandeln.
Interessant, okay.
Wenn es ums eigene Leben geht, dann ändern sich oft viele Ansichten und ich wünsche es keinem Politiker, dass er krank wird, um dadurch seine Meinung zu ändern. Es wäre besser, wenn die Leute vorher ihre Meinung ändern. Und da möchte ich auch dazu sagen, dass Cannabis wahrscheinlich auch ein extrem gutes Prophylaktikum gegen viele Krankheiten ist. Ich bin eigentlich sonst mein ganzes Leben lang nie krank gewesen.
Abschließend, was ist jetzt Ihrer Meinung nach die größte Hürde bei der Freigabe dieses, wie es viele nennen, Delikts ohne Opfer? Da kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, ob derjenige nicht selbst dann zum Opfer wird, wenn es blöd läuft.
Aber es ist immer
was
noch
ist die größte Hürde?
Ich glaube, die falsche Angst der Politiker, missverstanden zu werden und dass sie glauben, dass sie dann also plötzlich einem Medienecho, dass sie hier alle Drogen legalisieren wollen oder so zum Fraß vorgeworfen werden. Ich meine, das ist ja beispielsweise der Frau Herr von der sozialistischen Jugend passiert, die halt eben den Schritt zu weit gegangen ist, die gesagt hat, alle Drogen legalisieren, womit sie ja vor allem eine Regulierung gemeint, aber natürlich damit hat sie also ihren Gegnern sofort die Front eröffnet, die dann also sofort wieder ihr dann polemisch vorgeworfen haben, naja, du willst ja Heroin auch gleich legalisieren. Und das sind dann immer so die Totschlagargumente. Wir müssen da zu einer differenzierten Debatte kommen, in der einmal eindeutig feststeht, dass Cannabis eine Heilpflanze und keine gefährliche suchterzeugende Substanz mit potenziell tödlichen Auswirkungen ist. Da muss einfach einmal die Diskussion getrennt werden. Die Pflanze hat einen einzigartigen Status, eben aufgrund ihrer vielfältigen Heilungswirkungen, eben auch ihrer sonstigen Einsatzmöglichkeiten. Ich kann die Pflanze von der Blüte bis zur Wurzel komplett verwerten. Sogar aus der Wurzel kann ich mir noch einen Sud kochen, der für manche Magenbeschwerden wieder gut ist.
Interessant, habe ich auch noch nie gehört.
Also ja, die Pflanze ließe sich zu 100% recyceln.
Also und hier geht es natürlich jetzt um medizinisches, um die medizinische Applikation. Also lassen wir jetzt einmal die Party.
Das ist auch das Primäre. Einmal, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Schmerzen hat. Und das ist der Schmerzen ist wie ein Gefängnis, da ist das Hirn im Gefängnis der Schmerzen, ja, und man darf Leute nicht in ein Gefängnis sperren, wenn es nicht notwendig ist.
Ja, ich wünsche Ihnen in diesem Sinne für dieses Anliegen alles Gute und viel Erfolg auch für ihre Petition. Hoffe, vielleicht finden sich da auch ein paar, die sich das jetzt überlegen und das noch unterschreiben, die jetzt diesen Podcast hören. Wie gesagt, dass also jetzt Leute, die das für medizinische Anwendungen brauchen, das nicht kriegen, ist nicht einsehbar. Bei den anderen Dingen, das ist sicherlich eine längere Diskussion, ein längerer Prozess. Es ist interessant, ja, weil diese Droge doch so anders wirkt als jetzt zum Beispiel der Alkohol. Also der Alkohol, der eher dumpf ist und diese Droge, die eigentlich irgendwo doch was anderes macht. Also Euphorie ist ja eigentlich das Gegenteil von Dumpfheit. Und ja, ich denke mir da irgendwie, ist es nicht komisch, dass man das eine erlaubt, ja sogar, ja, das, ja.
Vielleicht ist es auch politisch so gewollt, der Trinker, ja, beschäftigt sich mit Trinken und überlegt sich nicht so wie eine Gruppe von Rauchern, was wir in dieser Gesellschaft ändern könnten, um diesen enormen Druck, der auf allen lastet, und das höre ich auf allen Seiten, aus allen Altersgruppen und aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten, um den zu verringern.
Ja, ich meine, es drängt sich ein bisschen auf die Idee. Es ist zumindest auffällig, warum ist das, also das ist ja auch die große Frage, warum ist das eine erlaubt, das noch dazu für den Körper viel schädlicher ist und das andere nicht?
Und es kommt natürlich dann auch noch, also die jahrtausende alte Historie dazu. Ich habe hier also drei Bände, Rausch und Realität. Das ist eben eine umfassende Kulturgeschichte vom Drogenkonsum in den letzten 6000 Jahren. Und wie wir feststellen, eigenartigerweise ist Alkohol in allen Kulturen bis auf ganz wenige immer die Leitdroge gewesen.
Ja.
Also offenbar das Bedürfnis im Menschen sozusagen von seinen normalen Gedanken loszulassen, ist einfach in uns drinnen. Ich meine, darin unterscheiden wir uns auch vom Tier. Wir haben eine Seele und ein Ich und wir haben eine Neugier. Und dass wir in dieser Neugier vielleicht eben auch Regionen unseres Gehirns erkunden wollen, wo wir eben mit Substanzen hinkommen, darf jemand nicht abgesprochen werden, solange er dabei keinen anderen schädigt.
Also ob Tiere eine Seele haben, ist ein Riesenfass. Würde ich offen lassen, die Frage. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Tiere gibt, die Drogen nehmen. Es gibt Tiere, also zum Beispiel Faultiere. Eukalyptus wirkt auf die, glaube ich, wie eine Droge.
Es ist Elefanten trinken gerne Bier zum Beispiel. Ja, das gibt's alles. Oder ich habe jetzt ein Video gepostet von einer Katze, die an einer Cannabispflanze geknabbert hat.
Ja, Katzen. Okay, Katzen sind so ein eigenes Thema. Jetzt kommt noch eine Frage über das Chat rein. Ja, was meint er, wann es legal bei uns in Österreich wird? Das glaube ich, ist eine Prognose.
Das ist immer, wissen Sie, um Prophet zu sein, darf man entweder sagen, wann etwas passiert oder was passiert. Ich bleibe lieber der Prophet dabei, dass ich sage, es wird sicher die Legalisierung kommen mit einem Zwischenschritt der Freigabe von medizinischem Cannabis für Patienten als erstes. Wann das Ganze passiert, traue ich mich nicht zu sagen, aber ich glaube doch, dass wir für Patienten etwas in den nächsten 24 Monaten sich tun wird.
Okay, da halte ich Ihnen die Daumen, dass das zumindest einmal passiert. Vielleicht können wir irgendwann einmal ein Update zu dem Ganzen machen. Ich finde schon, dass es ein sehr spannendes Thema ist und irgendwo doch ein sehr wichtiges auch.
Gerne, ja.
Und dann schauen wir einfach, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Für heute danke ich Ihnen jedenfalls für dieses Gespräch und ja, wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß.
Ja, ich bedanke mich auch herzlichst fürs Interesse und hoffe, dass die Leser wieder ein bisschen, dass ihre Hörer auch wieder ein bisschen mehr über den Hanf wissen und dass er eben harmlos und hilfreich ist.
Also,
ich bedanke mich sehr
für die meisten eben harmlos. Okay, ja, danke.
Danke, auf Wiederhören.
Crop FM. Irgendwo da draußen.
Das nächste Mal, Crop FM, geht's, wie eh schon eingangs erwähnt, über das große Thema Konsenstechnologie, wie ich das jetzt irgendwie gerne nennen möchte. Alles, was um die Blockchain und um Kryptowährungen herum passiert. Keine Ahnung, wo Bitcoin jetzt im Moment gerade steht. Wie gesagt, vor der Sendung ist es gerade wieder so um $1000 raufgeschossen. Nichts verhält sich so wie diese, ob es jetzt eine Währung ist, weiß man gar nicht. Aber jedenfalls, das nächste Mal wollen wir da mit einem Ethereum-Entwickler, also Ethereum ist eine andere Art der Kryptowährung, die auch programmierbar ist, also da ist eine Turing-Complete-Maschine, sitzt da auf der Blockchain und man kann Smart Contracts, heutzutage ist ja alles smart, und so weiter, damit umsetzen, man kann so ziemlich alles auf die Blockchain plötzlich legen. Extrem spannend. Wir stehen da wirklich vor einem neuen Zeitalter. Das wird, also diese Art der Dezentralisierung wird vieles ermöglichen, an das wir heute gar nicht denken. Mich interessiert in der nächsten Sendung daher auch das Was und nicht so sehr das Wie. Weil das Wie, also ich habe ja schon mal eine Sendung über Bitcoin gemacht und keine Sorge, das wird sicher keine Wiederholung, weil es ist sehr schwierig. Zum einen, weil es von den meisten noch überhaupt nicht verstanden wird und auch von den meisten, also denen fehlt ganz einfach die mathematische Grundkenntnisse und Verständnis, um das überhaupt zu verstehen. Und darum geht es eigentlich auch nicht. Darum geht es mir bei dieser Sendung auch nicht. Mich persönlich interessiert schon das, die Funktionsweise auch als Informatiker. Aber in der kommenden Sendung soll es vor allem um das Was gehen. Was ist alles möglich? Wie wird sich das möglicherweise entwickeln, etc. Keine Steuern, keine Banken, schreibt da wer. Glaube ich nicht, also vor allem keine Steuern. Vorsicht. Aber egal, alles das werden wir in der nächsten Sendung besprechen können, auf die ich mich schon sehr freue. Bis dorthin, die findet also statt in genau 2 Wochen, wieder an einem Freitag. Ich habe mir jetzt leider das Datum nicht aufgeschrieben, aber nachdem wir heute den 2. haben, muss es der 16. sein. Also am 16. Februar hören wir uns wieder. Für heute danke fürs Zuhören, danke fürs Mitchatten und fürs Mitmachen. Bis zum 16. Februar. Macht es gut.
Get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Fall a little bit deeper, and I become a little creep, and I may appear a little brighter, but I am so pale, and I say. Stay.